Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast Happy Eisprung,
schwanger aus dem Bauch heraus.
Euer Podcast für eine intuitive Schwangerschaft. Ich bin Sunny, schwanger mit dem zweiten Kind und habe unendlich viele Fragen.
Und ich bin Andrea, Mutter von 4 Kindern und Hebamme und habe alle Antworten für euch parat.
Schön, dass du dabei bist. Wir wünschen dir viel Freude mit unserem Podcast. Ja, moin Andrea.
Hi Sunny.
Wir sind heute nicht alleine, weil Fragen zum Thema Elterngeld kann ich dir einfach nicht stellen, ne?
Nee, da bin ich total raus. Es ist bei mir viel zu lange her und damals war es noch nicht so kompliziert wie heute, glaube ich.
Ja, und für uns ist das ja gerade sehr aktuell, das Thema Elterngeld. Und deswegen haben wir uns gedacht, holen wir da uns einen Experten dazu. Mhm. Und deswegen ist heute der Felix da. Moin Felix. Mhm.
Hallo, ihr Lieben. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, wir sind total froh, dass du da bist, weil das ja echt so ein Riesenthema ist, dieses Thema Elterngeld. Wir werden das jetzt auch wahrscheinlich in den nächsten 30 Minuten, Stunde, mal gucken, wie lange wir brauchen, auch öfters haben, von wegen, das ist der Klassiker, aber das habe ich ja jetzt auch schon bei mir gemerkt und bin da auch sehr froh, dass wir dich gefunden haben. Genau, aber als allererstes, wer ist denn eigentlich Felix? Was machst du so und wieso machst du das, was du gerade machst?
Ja, also ich bin der Felix, ich komme praktisch aus Dresden. Ich wohne hier mit meiner Frau und unseren 4 Kindern. Ja, das ist eigentlich schon der Beginn der Geschichte. 2013, als unsere erste Tochter geboren wurde, war für uns eben das Thema Elterngeld auch relevant. Also ich komme ursprünglich aus dem öffentlichen Dienst, hatte mit Steuererklärungen zu tun, also war in der Finanzverwaltung sozusagen tätig und dachte mir, das kann ja nicht das Riesenproblem sein, da so einen Elterngeldantrag zu machen, und habe halt vorher das so durchgerechnet und die Anträge eben gemacht, und dann kamen aber Rückfragen von der Elterngeldstelle und dann kamen andere Werte. Also es war alles völlig anders, als ich erwartet habe, und ich war darüber ein Stück weit frustriert, muss ich sagen, weil ich dachte, ich kann das eigentlich, ja. Und so war es dann, als wir dann schwanger waren mit Kind 2, habe ich mir einfach vorgenommen, dieses Mal wird es anders. Ich will das jetzt genau verstehen. Und dann habe ich mich da eben reingefuchst. Und daraus ist dann praktisch gewachsen, dass ich im bekannten Freundeskreis praktisch als der Ansprechpartner für diese Themen auf einmal galt. Und dann habe ich mich dann abends in der Küche wiedergefunden, wie ich irgendwelchen Menschen, die ich nicht mal mehr kannte, erkläre, wie man jetzt Elternzeit beantragt und so weiter und so fort. Und irgendwo ist der Gedanke dann hängen geblieben, ja, vielleicht kann man das auch noch ein Stück weit anders sozusagen aufziehen. Und ich habe einfach gemerkt, der Bedarf dazu ist halt da. Und die Idee nach einer Elterngeld-Software, die das eben automatisiert kann, ich komme eben aus dieser Steuerrichtung und ich kannte die ganzen Steuererklärungssoftwares, dachte ich, das muss es doch auch für Elterngeld geben. Und zwar so eine richtig coole, weil ich war mit dem vom Familienministerium überhaupt nicht irgendwie begeistert. Also das war eher schwierig, das konnte viele Fälle nicht abdecken, hat falsche Ergebnisse gebracht. Und da habe ich gesagt, da muss es was Besseres geben. Das haben wir praktisch umgesetzt mit unserer Elterngeld-Software, auf die ich auch mega stolz bin, ne? Mhm. Und ja, unser Ziel ist es eben, wir wollen Eltern helfen, dass sie eben da keine Fehler machen, dass sie eben nicht ewig auf ihr Geld warten müssen und eben nicht da groß herausgefordert sind mit diesen ganzen Sachen. Deswegen haben wir da diese Software entwickelt, mit der man möglichst schnell und einfach, aber trotzdem korrekt seine Elterngeldanträge erstellen kann.
Okay, genau. Das heißt ja dann auch so, also einfach-elterngeld.de, das ist eure
Webseite? Genau, das ist unsere Domain, und unser Ziel ist eigentlich, wir geben alle Infos auch kostenfrei raus. Also deswegen machen wir den Podcast, und wenn du auf unsere Website gehst, da findest du Informationsartikel zu allen Themen. Also wir decken eigentlich so gut wie alles ab, dass man alle wichtigen Infos gut aufbereitet und möglichst verständlich finden kann. Wir haben auch einen kostenfreien Elterngeldrechner, der meiner Meinung nach auch besser ist als der Elterngeldrechner des Familienministeriums. Mit dem, der ist so gut, also wirklich, ja, mit dem kannst du deinen Elterngeldbezug optimal planen. Und da musst du an uns nichts bezahlen. Das ist wirklich kostenfrei. So, warum die Elterngeld-Software kaufen? Da gibst du halt dann 24,95 oder dann eben mit eurem Gutscheincode ein bisschen weniger aus, und dann gehst du praktisch weiter in dem Rechner, hast noch ein paar mehr kleine Features wie Zuverdienstrechner und so weiter, und dann bekommst du aber auch den Elterngeld- und den Kindergeldantrag vollständig und richtig ausgefüllt mit Begleitschreiben, wo du es hinschicken musst, mit welchen Unterlagen. Und das ist praktisch der Mehrwert. Also wir sagen nicht mal, wir halten den Rechner versteckt, sondern Man kann den Rechner auch benutzen. Und wir haben auch einen YouTube-Channel mit ganz vielen Videos, wie man auch die Anträge ausfüllt. Also theoretisch kannst du unseren Rechner benutzen und dann auf unseren YouTube-Channel gehen und dann in YouTube-Videos sehen, wie man die Anträge jetzt ausfüllt.
Wow, cool.
Und eigentlich brauchst du uns halt nicht bezahlen, aber wir sagen halt, kein Stress mit den Anträgen, freuen sich auf ihr Kind, ist so ein bisschen unser Motto. Mhm. Und ja, wer uns bezahlt, der spart halt Lebensstress, Lebenszeit und hat das Thema halt schneller erledigt, sagen wir es mal so. Also man kauft letztendlich Zeit.
Ja. Genau, und das ist das, was ich auch gerade so eingangs sagte, man braucht euch denn vielleicht doch an der einen oder anderen Stelle, weil man hat dann doch diesen kleinen Sonderfall oder die kleine Sache ist dann irgendwie, man ist eigentlich nochmal festangestellt, aber hat da so ein Mini-Nebeneinkommen und dann ändern sich ja schon mal wieder ganz andere Sachen. Wir kommen nachher auch noch auf deinen Steuerklassentrick zu sprechen, das dann aber später. Wir fangen jetzt erstmal ganz vorne an. Und wir wollen jetzt auch schon mal die Angst nehmen, dass wir hier alle Sonderfälle durchgehen, sondern wir bleiben heute wirklich beim klassischen Fall, beziehungsweise Felix versucht es, ansonsten grätsche ich ihm rein, dass wir wirklich erstmal bei Null anfangen und einfach erstmal erklären, was denn dieses ganze Bürokratische dann ist. Und da meine erste Frage, du hast es so schön benannt, das sind die Familienleistungen, die es in Deutschland ja gibt, wo man ja erstmal pauschal sagen kann, das ist hier ziemlich gut für uns in Deutschland. Und da gibt es quasi Kindergeld, Mutterschaftsgeld und Elterngeld. Und ja, kannst du die erstmal für uns abgrenzen? Weil wir wollen ja eigentlich nur über Elterngeld reden.
Ja, also das ist auf jeden Fall eine wichtige Sache, weil man kann tatsächlich auch schon da durcheinander kommen.
Ja.
Also ich fange gern mit dem Kindergeld an. Das ist praktisch die steuerliche Seite, wie Deutschland Familien unterstützt. Was viele Eltern eben nicht wissen, ist, dass Kindergeld eine vorweggenommene Einkommenssteuererstattung ist. Ja, also man bekommt aktuell pro ersten und zweiten Kind diese 219 Euro sind es jetzt seit Januar 2021, wurde jetzt erhöht. Und im Grunde ist das nur eine Vorauszahlung auf eine Einkommenssteuererstattung, die die Eltern bekommen, weil sie eben ein Kind haben. Man nennt das auch Kinderfreibeträge. Ja, also im Grunde, wenn ihr die Steuererklärung abgebt, prüft das Finanzamt, das nennt man dann günstiger Prüfung oder auch Familienleistungsausgleich. Was ist denn für euch steuerlich besser? Jeden Monat die 219 Kindergeld oder die Berücksichtigung des Kinderfreibetrages von um die 7.000, 8.000 Euro im Jahr jetzt als Steuerreduzierung im Steuerbescheid? Was ist besser für euch? Und ab einem gewissen hohen Einkommen sind eben die Kinderfreibeträge mehr wert als die monatlichen Kindergeldzahlungen. Und an dem Punkt zahlt man praktisch, das wissen auch die meisten Eltern gar nicht, das Kindergeld im Steuerbescheid zurück und bekommt aber eben on top diese Kinderfreibetragserstattung da zusätzlich dazu. Aber man bekommt immer weiterhin das Kindergeld. Also auch wenn ich jetzt eine Steuererklärung abgebe und die Kinderfreibeträge sind für mich günstiger, bekomme ich trotzdem weiterhin jetzt monatlich das Kindergeld gezahlt. Es wird praktisch immer nur im Nachgang überprüft, ob vielleicht die Kinderfreibeträge doch noch besser waren. Genau, ansonsten ist Kindergeld eine relativ einfache Leistung. Der Papierantrag umfasst 5 Seiten, also ein Hauptantrag und die Anlage Kind. Die wichtigste Info hierfür, wenn man das beantragt, ist die Steueridentifikationsnummer des Kindes. Das ist, ich sage mal, der erste Brief ans Kind. Nicht erschrecken. Manchmal ist die Omi auch schneller. Aber ich weiß es selber. Ich war auch erschrocken, dass auf einmal ein Brief an meine Tochter adressiert im Briefkasten lag, so ein Behördenbrief. Das ist dann praktisch die steuerliche Erfassung. Ja, die beginnt schon im ersten Lebensmonat, so ungefähr. Also, und die wird praktisch vom Bundeszentralamt für Steuern zentral festgesetzt und erfolgt nach der Registrierung des Kindes auf dem Hauptwohnsitz der Eltern. Also sobald das Bürgerbüro das Kind praktisch schon erfasst hat, wird es automatisiert angestoßen, dass eben diese 11-stellige Steuer-ID angelegt wird. Und das ist auch die Verifikationsnummer beim Kindergeld. Also man braucht nicht mal mehr die Geburtsurkunde zur Beantragung von Kindergeld einreichen, weil die wird sofort geschreddert in der Familienkasse, weil die praktisch die Identität verifizieren anhand der Steuer-ID. Ja. So, damit, das ist auch ein Missbrauchsschutz, damit man eben nicht sich irgendwie Geburtsurkunden druckt und dann für einen Haufen Kindergeld beantragt, sondern an jedem Kindergeldzahlfall ist praktisch die Steuer-ID geknüpft und pro Steuer-ID des Kindes gibt es nur einmal Geld. Mhm. So, das ist kurz gesagt Kindergeld. Hier braucht man sich eigentlich keine Sorgen machen, dass das sonderlich komplex ist, es sei denn, man wohnt irgendwie im Ausland, hat er irgendwie Drittstaatenbezug oder irgendwas, dann kann das sehr schnell sehr komplex werden, aber das ist nicht der Regelfall.
Genau, dann gibt es das Mutterschaftsgeld, das betrifft auch ganz, ganz viele Mütter. Und wenn wir den Standardfall nehmen, die angestellte Mutter mit einem Arbeitgeber, kann die sich praktisch merken, die bekommt von der Hebamme oder eben vom Frauenarzt, Frauenärztin eine Bescheinigung über den voraussichtlichen Entbindungstermin. Das sind so ungefähr 7 Wochen vor dem Entbindungstermin.
Also in der 33. Woche.
Und diese Bescheinigung bekommt man in zweifacher Ausfertigung, eine für den Arbeitgeber, eine für die Krankenkasse. Am besten bei der Krankenkasse im Online-Portal, das einfach einscannen, hochladen, das geht dann am schnellsten. Dann bekommt man automatisiert 546 Euro von der Krankenkasse ausgezahlt. Das entspricht 13 Euro pro Tag in diesen ersten 6 Wochen des Mutterschutzes. Und vom Arbeitgeber, der macht Folgendes, der nimmt die letzten 3 Gehaltsabrechnungen vor Beginn des Mutterschutzes. Dort nimmt er das gesetzliche Netto, das addiert er und teilt es durch 90 Tage, um ein kalendertägliches Nettoarbeitsentgelt zu bekommen. Und von diesem kalendertäglichen Nettoarbeitsentgelt zieht er die 13 Euro der Krankenkasse ab. Die Differenz ist dann der Arbeitgeberzuschuss zum Mutterschaftsgeld. So bekommt man während dieser 14 Wochen Mutterschutz im Grunde sein vormutterschutzliches Nettoeinkommen weitergezahlt. Aber, liebe Mütter, nicht wundern, man bekommt es eben aus diesen 2 Quellen. Ja, vom Arbeitgeber bekommt man eben ein bisschen weniger, aber den Rest bekommt man von der Krankenkasse. Und die zweite Tranche bekommt man dann durch Vorlage der Geburtsurkunde nach der Geburt. Da kriegt man dann den Rest von der Krankenkasse ausgezahlt und beim Arbeitgeber legt man die auch vor und dann zahlt der auch den Rest. Im Grunde ist das relativ fehlerunanfällig, dieses System. Der Arbeitgeber ist auch übrigens nicht belastet. Er bekommt es über die Umlageerstattung zurück von der Krankenkasse. Aber wo wir regelmäßig Probleme haben, ist, wenn die Mutter mehrere Anstellungsverhältnisse hat, weil dann muss der Arbeitgeber den Zuschuss aufsplitten nach dem Nettoverhältnis der beiden Löhne. Und dann darf der nicht die 13 Euro abziehen, sondern eben nur zum Beispiel 7,50 Euro. 50, wenn es 50-50 ist. Ne? Und hier kommt es regelmäßig zu Problemen, weil am Anfang jeder Arbeitgeber meistens die 13 Euro abzieht. Und so fehlt das dann in dem Arbeitgeberzuschuss. Und hier erleben wir oft Mütter, die dann dem Ganzen hinterherrennen. Und es ist sehr kompliziert, weil da muss man sich Entgeltbescheinigungen untereinander austauschen. Und was ist denn in den Fällen, wo die Mütter gar nicht wissen oder gar nicht wollen, dass der andere Arbeitgeber weiß, wie viel man bei dem anderen verdient? Das ist ein sehr schwieriges System. Und da kommt es manchmal zu Fehlern und Problemen. Aber im Grunde, wenn man jetzt bei dem einfachen Fall bleibt, ist es eigentlich ein Selbstläufer.
Und da kann man euch dann auch anschreiben oder kurz telefonieren? Also helft ihr auch bei diesen Mutterschaftsanträgen quasi oder rechnet ihr das nochmal durch?
Also in unserem Premium-Paket machen wir Folgendes. Da bieten wir praktisch an, den Arbeitgeberzuschuss zum Mutterschaftsgeld zu überprüfen. Da rechnen wir schematisch das durch. Das ist ja keine Quantenphysik, sage ich mal. Ja. Und können auch diese Verhältnisse ermitteln. Aber die Sache ist, bei dieser ganzen Rechtsdurchsetzung der Ansprüche, das ist praktisch eine Sache zwischen Mutter und Arbeitgeber. Und da können wir nicht irgendwie rechtlich die vertreten. Das geht nicht. Das ist nicht so vorgesehen. Und es ist aber auch noch ein Thema zwischen Arbeitgeber und Krankenkasse. Ne, weil das ist auch oftmals ein Problem, dass die Krankenkasse dann ja das nicht in voller Höhe erstatten mag vielleicht. Wobei das eher selten das Problem ist. Es ist oftmals Problem im Lohnbüro, dass sie das wissen, wie viel bekommt sie denn bei dem anderen, dass sie dieses Verhältnis der 13 Euro richtig berechnen können. Ja, aber wir geben da auf jeden Fall eine Rechnung durch und sagen, von dem Arbeitgeber A müssten sie so viel bekommen, vom Arbeitgeber B so viel. Und das kann man ja auch noch in den ganz normalen BGB-Verjährungsfristen durchsetzen. Also auch wenn man jetzt 2 Jahre später das feststellt, dass beide Arbeitgeber die 13 Euro abgezogen haben, kann man da immer noch auf den Arbeitgeber zugehen und sagen, hier, bitte um Neuberechnung. Was halt nicht geht, ist jetzt 20 Jahre später das festzustellen. Das ist dann verjährt.
Ja, du sagtest ja gerade 14 Wochen, also du meintest ja die 6 Wochen vor der Geburt und 8 Wochen nach der Geburt, ne? Das meintest du dann.
Genau. Genau, also man bekommt 14 Wochen mindestens diesen Mutterschaftsgeld, aber das verlängert sich, wenn das Kind praktisch nach dem errechneten Termin kommt. Das kann man nur 4% der Kinder pünktlich, wenn man so will, ja. Wie gesagt, man kann die Kinder eben nicht auf Amazon Prime Next Day Delivery bestellen, ne? Das wünscht man sich bei Eltern manchmal. Da gehört ein bisschen mehr dazu, ja. Und es ist so, dass sich eben dieser Mutterschutz auch verlängern kann, unter anderem eben wegen einer verspäteten Geburt oder durch eine Frühgeburt, dann gibt es halt diese längere, oder durch eine Mehrlingsgeburt, dann gibt es auch noch diesen verlängerten Mutterschutz. Ja, das hat dann eben auch monetäre Auswirkungen, einerseits bei der Höhe des Mutterschaftsgeldes, weil es einfach länger gezahlt wird, aber auch beim Elterngeld, da kommen wir später dann nochmal drauf zu sprechen, was das eigentlich bedeutet. Genau. So viel zum Mutterschaftsgeld.
Ich glaube, das reicht, um da einfach mal reinzukommen zu diesem Thema. Genau, dann kommen wir eigentlich schon zum Elterngeld, zu der dritten Familienleistung. Und da wollen wir erstmal ganz klar sagen, dass wir heute Elterngeld und Elternzeit trennen wollen. Also wir wollen versuchen, uns nur über Elterngeld zu unterhalten. Das lässt sich nicht immer ganz trennen. Das wird sich jetzt zeigen, aber wir versuchen mal den Fokus darauf zu halten. Wir haben ja im Vorgespräch da ja auch eine Gemeinsamkeit entdeckt, wie ihr in die Beratung geht mit den werdenden Eltern. Und so sehen wir das hier für uns ja auch, beziehungsweise ich auch persönlich mit meinem Mann, dass man erstmal schaut, wie will ich denn die Elternzeit machen? Also wie viel will ich arbeiten, wie viel will ich zu Hause sein? Also will ich vielleicht schon nach einem halben Jahr versuchen, wieder anzufangen zu arbeiten für ein paar Stunden? Oder sage ich nicht, ich will auf jeden Fall 2 Jahre Elternzeit zu Hause bleiben? Und dass man dann schaut, was ich dann an Elterngeld am besten rausholen kann. Und so hatte ich, glaube ich, euch auch verstanden, dass ihr auch so die Beratung startet. Richtig?
Also wenn man jetzt praktisch eine Elterngeldberatung bei uns bucht, das ist nochmal was anderes als eine Software. Ja, da ist es praktisch so, dass wir im ersten Schritt so diese grundsätzlichen Themen besprechen, Kindergeld, Mutterschaftsgeld und so weiter. Und dann erklären wir als nächstes, wie hoch sich der individuelle Elterngeldanspruch praktisch zusammensetzt. Also das erklären wir dann den Eltern. Und wenn es dann darum geht, die Eltern, also den Elterngeldbezugszeitraum zu planen, fragen wir immer zuallererst, was sind denn ihre Wünsche, was sind denn ihre Vorstellungen? Was haben sie sich denn gedacht? Wer will denn wie lange zu Hause bleiben? Wie sieht es mit einer Fremdbetreuung aus? Tagesmutter, Kita, Krippe? All diese Themen, die sind ja natürlich wichtig. Und wir versuchen dann daraus, aus diesen Informationen, die wir da bekommen, zu schauen, okay, wie kann man denn jetzt monetär die beste Situation hieraus praktisch erstellen? Und das zeigen wir dann auf. Wir zeigen halt auf, sie können es so machen, sie können es so machen. Versuchen wir, ergebnisoffen zu sein. Also ja. Es ist natürlich eine statistische Wahrheit, dass die meisten Eltern dieses 12-2-Modell nehmen. Ja, und das ist auch oftmals sehr sinnvoll finanziell, ganz unabhängig von der Dauer der Elternzeit. Aber eben, es muss nicht immer das sinnvollste Modell sein. Und das versuchen wir eben zu erklären. Ziel unserer Beratung ist eigentlich, wenn man dann den Bezugszeitraum ermittelt hat, dass die Eltern wirklich wissen, ganz genau wissen, warum sie das so machen. Weil ein ganz großes Problem ist, dass man durch die Social Media und durch diese Informationsflut ganz oft verunsichert wird in diesen Themen. Die Eltern machen sich Gedanken über eine Variante und dann sitzen sie am nächsten Tag im Büro und hören, ja, aber bei mir war das so. Ja, und bei mir war das so. Und wie, du machst das so? Und dann werden die ganz schnell verunsichert und dann fangen die wieder zu Hause an. Das ist so ein Stress. Dann fangen die wieder an zu überlegen, aber wie ist denn das so? Und derweile vergessen die auch, dass sich das Recht ständig anpasst und was bei der Kollegin, die vor 5 Jahren Elterngeld bezogen hat, völlig anders war, muss heute gar nicht mehr so sein. Das ist eigentlich, was ich auch so als großen Mehrwert bei uns sehe, dass die Eltern ganz genau wissen, warum machen wir das so, wie wir das machen. Und dann können die im Büro sitzen und sagen, ja, schön, dass das bei dir damals so war. In unserer individuellen Situation ist das wirklich so am besten. Das haben wir durchgerechnet, das haben wir kalkuliert und deswegen können die dann nicht mehr so durcheinander kommen oder in Foren oder auf Facebook, was es da nicht überall alles gibt, wo jeder da der Experte wird auf einmal. Ne? Mhm. Das ist eigentlich so unser Ziel, den Eltern einfach Gewissheit damit an die Hand zu geben, dass die wissen, warum machen wir das so und wir schicken denen das auch möglichst visuell. Die bekommen dann so einen Login und dann können sie auch sich immer wieder reinklicken sozusagen und sehen, wie hoch der Anspruch ist und ihr Zuverdienstrechner, das sehen die dann alles nochmal vor Augen.
Ja, der Markt ist ja riesig, was man sich da alles allein nur digital, ich sag jetzt mal so, reinziehen kann. Und da finde ich es auch total gut, wenn man einfach seinen Weg kennt und weiß, wie man es gerne machen möchte und dann schaut, was man für sich am besten rausholt und nicht andersrum. Naja, wenn du gleich nach dem 3. Monat voll arbeiten gehst, dann hättest du am meisten Geld. Damit ist einem ja nicht geholfen, wenn man dann auf ein Zahnfleisch kriecht.
Ja, ja, nee, ich finde es total super. Also mir geht gerade das Herz auf, muss ich mal sagen, Felix, ja. Weil, weißt du, ich sehe das immer so als Hebamme und ich glaube, der finanzielle Druck, unter dem manche Paare ja auch stehen, wie machen wir das jetzt? Können wir uns das überhaupt leisten? Müssen wir noch irgendwelche Zusatzleistungen beantragen? Wir wissen alle, dass finanzieller Druck eine der größten ist, die es gibt, gerade jetzt in der Corona-Zeit. Und ich finde es so toll, dieses Angebot, weil die Frauen sich dann wirklich auf ihr Baby konzentrieren können und auf diese schöne Zeit Schwangerschaft, ne? Also mal so einwerfen.
Ja, ja. Finde ich auch. Also wir haben das beim ersten Kind ja auch so gemacht, dass wir wirklich geschaut haben, wie und wann wollen wir wieder arbeiten gehen. Und Klaus hatte 4 Monate Elternzeit. Das war vor 3 Jahren auch noch untypisch. Also er hatte auch von ein paar Kollegen, glaube ich, so überhaupt Elternzeit, reicht doch Jahresurlaub sozusagen. Und bei Klaus war das von vornherein klar, diese besondere Zeit, die einfach nicht wiederkommt, dafür zu nehmen. Und ich glaube, 4 Monate waren am Ende viel zu kurz. Ja. Und man weiß es ja rechtzeitig vorher, wie viel Geld man wann zur Verfügung hat. Und dann kann man sich ja, das ist ja nicht so, dass dir gesagt wird, so morgen hast du nur noch 500 Euro für den Monat. Du kannst dich ja gut drauf einstellen und das dann ja auch entsprechend verteilen. Genau, wir wollen aber den Fokus heute aufs Elterngeld legen, weil wir zur Elternzeit noch, machen wir eine gesonderte Folge dazu, genau, damit man das mal wirklich auch separat betrachtet und jetzt nicht doch von uns vermischt wird und am Ende, wie du gerade sagtest, Andrea, finanzieller Druck dann doch immer wieder primär nach vorne kommt. Aber ganz kurz, Felix, Elternzeit, was ist das? Dürfen das alle machen?
Ich finde es gut, dass du das auch ansprichst, dass wir das abgrenzen, weil das bringen wirklich viele Eltern unzutreffend durcheinander. Das ist auch immer ein ganz wichtiger Punkt auf unseren häufig gestellte Fragen, Flyer und so weiter. Verwechseln Sie nicht Elternzeit mit Elterngeld. Mhm. Ich sage immer, Elternzeit ist der gesetzliche Anspruch von Arbeitnehmern, Arbeitnehmerinnen gegenüber dem Arbeitgeber auf unentgeltliche Freistellung oder, wenn die Betriebsgröße es hergibt, auf einen Teilzeitanspruch. Ja, sehr enger Rahmen aber. Und Elterngeld ist die staatliche Sozialleistung. Also es sind zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe, Rechtsinstrumente letzten Endes. Und hat jeder Elternzeit, kann man ganz klar sagen, nein. Wenn ich selbstständig bin, zum Beispiel eine selbstständige Hebamme, die hat keine Elternzeit, weil sie hat keinen Arbeitgeber. Die kann nicht ihren Arbeitgeber sagen, ich bin jetzt in Elternzeit, weil sie ist selber ihr Arbeitgeber. So, hier muss man eben unterscheiden, die Elternzeit gibt es praktisch nur für Angestellte, also die, die in einem Dienstverhältnis stehen. Minijobber zählen damit dazu. Im Übrigen genauso wie Beamte, die sind ja nicht Angestellte, aber da gibt es praktisch bei den Dienstherren praktisch Verordnungen, die das praktisch übertragen, die Regelungen. Genau, aber ganz eindeutig, nein, das gibt es eben nicht für jeden. Ja.
Okay, und dann die Elternzeitdauer, die ist 3 Jahre beziehungsweise 36 Monate, richtig?
Ganz genau, und zwar pro Kind, pro Elternteil. Also bei Mehrlingen hat man eben das Doppelte, 72, ja. Mhm. Pro Elternteil. Also wirklich jeder hat 36 Monate. Aber man muss ja wirklich aufpassen, es gibt hier enge Formerfordernisse. Also wie man die Elternzeit beantragt, das muss ja nicht immer schriftlich sein. Das geht zum Beispiel nicht per E-Mail und auch nicht mündlich, irgendwie per Telefon oder so. Mhm. Also hier muss man wirklich aufpassen, wie man das macht. Und es ist eben auch verbindlich. Der erste schriftliche Elternzeitantrag, der regelt, das nennt man Bindungszeitraum, die ersten 2 Lebensjahre des Kindes. Wenn jetzt, das ist wirklich ein Problem in der Praxis, wenn jetzt der Vater Lebensmonat 1 nehmen will und vielleicht Lebensmonat 12 die Elternzeit, ja, dann beantragt er oftmals Lebensmonat 1 und sagt, ja, den anderen machen wir später. Aber was er dabei nicht weiß, ist, dass er mit Beantragung des ersten Monats sich für 2 Jahre, die ersten 2 Jahre des Kindes festlegt. Das heißt, könnte sein, dass wenn er später den Lebensmonat 12 beantragt, dass der Arbeitgeber das ablehnt. Mhm. Dann haben wir nämlich ein Riesenproblem, weil beim Elterngeld muss man mindestens 2 Monate Elterngeld beantragen. Und wenn er jetzt aber die Voraussetzungen nur in einem Monat erfüllt, dann hat er generell keinen Elterngeldanspruch. Mhm. So, deswegen wirklich aufpassen beim Elternzeitbeantragen, da kann man sich wirklich was verbauen. Ich sage mal so, es ist aber auch so, wo kein Kläger, da kein Richter. Also wenn man sich einig ist mit dem Arbeitgeber, dann ist das alles überhaupt kein Problem. Also dann muss man diese 7 Wochen nicht beachten. Dann muss auch die Betriebsgröße bei der Teilzeitvereinbarung, spielt da keine Rolle. Wenn man mit dem Arbeitgeber zurechtkommt und die sehr wohlgesonnen sind und so weiter, dann ist da alles möglich. Da sind spätere Änderungen möglich, da ist dieser Bindungszeitraum unerheblich, aber schwierig. Richtig schwierig und Kopfschmerzen kommen, wenn das Arbeitgeberverhältnis eben gestört ist und man dann eben ganz streng juristisch wird. In solchen Fällen, das geben wir auch an unseren Kooperationsanwalt, da haben wir praktisch einen Anwalt für Familienrecht, über den wir dann praktisch diese Fälle weitergeben, weil das kann hier wirklich eklig werden und echt schwierig. Und wenn man sich das vorstellt, ein frisch geborenes Baby und dann so einen Stress, ganz, ganz unschön. Also wir hatten da auch schon eine Situation, fällt mir ein, das ist auch ein Praxisproblem, der Vater beantragt für Lebensmonat 1 und dann gibt es ja die 7-Wochen-Frist und jetzt ist das Kind aber eine Woche eher gekommen. Und da schreibt er per WhatsApp seinem Kollegen, das Kind ist gekommen, ich gehe jetzt in Elternzeit. Und der Arbeitgeber sagt, nee, Abmahnung, Elternzeit ist erst in der Woche. Diesen Stress will man doch wirklich nicht haben, wenn man gerade ein frisch geborenes Baby hat. Ja. Der Arbeitgeber ist hier natürlich im Unrecht, weil das ist ein besonders wichtiger Grund nach 16 Absatz 3 Elternzeitgesetz, womit man diese 7-Wochen-Frist verkürzen darf. Aber so ganz eindeutig ist es eben nicht im Elternzeitgesetz, aber in den dazugehörigen Richtlinien und so ist dieser Fall schon umfasst, dass der Arbeitgeber das eben dann diese Frist verkürzen muss. Aber trotzdem, das ist wirklich... Also gut, vorher mit dem Arbeitgeber kommunizieren, dass es eben solche Probleme dann nicht gibt, weil diese emotionale Herausforderung, die eh mit der Geburt eines Kindes einhergeht und dann noch solche Existenzängste, solche Schwierigkeiten, das wirklich versuchen zu vermeiden, ja.
Ja, deswegen sind ja auch so eine Checklisten, wie Andrea gerade sagt, ganz gut, dass man sich die Fristen schon mal aufschreibt, wann muss ich was abgeben und gerade wenn man jetzt, also ich bin jetzt im 2. Trimester, mir geht's gut, ich habe es beim ersten Kind so schon so gemacht und mache es jetzt auch wieder, wir befassen uns jetzt mit diesem Thema, bereiten die Anträge soweit vor, dass man dann nachher wirklich nur noch, ich stelle mir sogar teilweise einen Wecker im Handy, dran denken, Elternzeit beim Arbeitgeber mitteilen, weil ja, gerade wir Schwangeren haben manchmal so ein komisches Gedächtnisproblem, dass man das irgendwie vergisst und dann ist das einfach jetzt schon vorbereitet.
Es ist so, dass was viele Mütter aber nicht wissen in diesem Zusammenhang Elternzeit und Fristen ist, dass die Mütter mindestens eine Woche nach der Geburt Zeit haben, die Elternzeit anzuzeigen, weil die Elternzeit beginnt erst mit Ablauf des Mutterschutzes. Ja, das heißt, sie haben mindestens eine Woche nach der Geburt Zeit, den Antrag einzureichen. Ich weiß, das ist ein ganz ungünstiger Zeitraum, weil da hat man halt gerade das Kind geboren, ist vielleicht noch im Krankenhaus, aber das sollte man sich bewusst machen. Oftmals hat man nämlich das Problem, dass man vorab den Elternzeitantrag einreicht und dann ist aber der Mutterschutzzeitraum noch nicht fest und auch nicht die Lebensmonate des Kindes, sodass es dann regelmäßig zu einer erneuten Elternzeit-Erfragen, Beantragen-Situation kommt beim Arbeitgeber, weil man braucht ja für den Elterngeldantrag diese entsprechenden Bescheinigungen. Und wenn die dann nicht mit dem Lebensmonat übereinstimmen oder dort noch ein falscher Mutterschutzzeitraum ausgewiesen ist, führt das regelmäßig zu Rückfragen der Elterngeldstelle und damit auch zu Verzögerungen bei der Elterngeldauszahlung. Deswegen bin ich persönlich ein Fan davon, dass man vorab vor dem Mutterschutz zum Beispiel, dem Arbeitgeber seine Pläne mündlich mitteilt, das habe ich vor, und aber die Elternzeit eben erst nach der Entbindung schriftlich anzeigt, weil dann steht wirklich alles fest, Dauer des Mutterschutzes, wann ist Beginn der Elternzeit, wie lange soll sie jetzt konkret gehen, und dann weiß der Arbeitgeber auch sofort, wo er ist, wie lange er bescheinigen muss, und dann gibt es kein Durcheinander.
Ja, und du hattest vorhin ganz kurz erwähnt, dass man das aber wirklich nur in schriftlicher Form tun darf. Mhm. Ne? Ich habe ganz oft den Frauen den Tipp gegeben, hey, wenn du bereite dir das alles vor, leg das zu Hause hin, am besten schon, wie du die Elternzeit beantragen möchtest, mach dir das in eine E-Mail fertig und schick's per E-Mail raus. Aber du sagtest gerade, das ist nicht erlaubt, oder? Es muss postalisch sein.
Ja? Im Streitfall, ne? Wie wohlgemerkt, ja. Zählt E-Mail nicht als wirksam eingegangen.
Ah, okay.
Das ist wie, wenn ich eine Kündigung dir per E-Mail schicke als Arbeitgeber, dann habe ich nicht ordentlich gekündigt.
Okay. Und könnten die das per E-Mail vorschicken und dann postalisch hinterher schicken? Weil, wie du sagst, oft sind die Frauen wirklich, je nachdem, wie die Geburt verlaufen ist, wie lange sie unter der Geburt waren, mit dem Kopf natürlich ganz woanders. Die sind ja noch sehr emotional. Da denkt man wirklich überhaupt gar nicht daran, dieses Formular jetzt oder den Brief dann wegzuschicken, ne?
Das kann ich wirklich absolut nachvollziehen. Das Problem ist halt wirklich, also man muss sich halt einfach schauen, wie ist es gesetzlich vorgesehen? Und da zählt die Formerfordernis schriftlich. Und das heißt nun mal schriftlich, aber formlos. Also wie das jetzt geschrieben wird, ist es egal. Hauptsache die wichtigen Sachen stehen drin. Aber es geht eben nicht per E-Mail und auch nicht per Fax, interessanterweise. So, das heißt, man muss wirklich theoretisch da einen Brief fertig machen und dann hinbringen. Das kann ja vielleicht der Vater oder, ja, ich weiß es nicht, manchmal ist er ja auch nicht da. Das ist dann halt wirklich auch ein Problem. Aber ja, oftmals ist es ja glücklicherweise so, dass der Arbeitgeber jetzt kein Problem hat. Und dann reicht das per E-Mail, ne? Und wie gesagt, wenn es da keine Probleme gibt, dann ist wirklich alles möglich. Aber im Streitfall ist es halt doof, wenn der dann auf einmal vor Gericht zum Beispiel sagt, ja, ich habe ja gar keinen Elternzeitantrag wirksam erhalten. Mhm. Und wenn dann der Richter sagt, ja, das stimmt, dann das ist mega blöd, da gibt es auch keine Abfindung oder irgendwas. Also,
Wahnsinn, ja. Gut, das schon mal als kleinen Einblick in die Elternzeit, weil wir wollen uns natürlich jetzt auch daran halten, dass wir genau diese Abgrenzung auch hier jetzt bei uns einhalten, auch wenn man einfach schon merkt, ne, man fängt an, über dieses Thema zu sprechen und man hat da einfach so viele Sachen, die dann einem selber betreffen. Andrea hat das bei ihren Müttern, du hast das bei deinen Kunden. Wahnsinn, was das für ein Riesenthema ist. So, jetzt aber zum Elterngeld. Du sagtest vorhin, das ist, ganz platt gesagt, eine soziale Leistung beziehungsweise eine Ersatzleistung.
Genau, also ich sage immer, man kann sich Elterngeld vorstellen als eine staatliche Entgeltersatzleistung. Vergleichbar wie Krankengeld oder Arbeitslosengeld 1. Da können sich die meisten noch was drunter vorstellen. Man ist erwerbstätig, ein Lebensereignis tritt ein, hier eben die Geburt, aufgrund dessen man weniger Einkommen hat als vor dem Ereignis. Es entsteht sozusagen ein Erwerbsverlust und das ist wirklich zwingende Voraussetzung. Also was heißt zwingend? Es entsteht ein Erwerbsverlust, sagen wir es mal so. Und in diesen Erwerbsverlust springt praktisch diese Entgeltersatzleistung Elterngeld ein. Es gibt einen Mindestbetrag von 300 Euro, den bekommt man so oder so. Und einen Höchstbetrag von aktuell 1.800 Euro.
Machen wir doch mal eine klassische Rechnung. Ja. Mama, Papa, beide in Festanstellung, Vollzeit tätig, haben das erste Kind. Mach mal bitte eine klassische Rechnung mit einfachen Zahlen, dass wir uns das auch jetzt optisch, also wir sehen ja jetzt keine Tafel vor uns, sondern hören ja nur, dass wir uns einmal vorstellen, wie man das rechnet.
Ja, also wir nehmen jetzt mal an, die sind beide angestellt und dann haben die natürlich ein Bruttoeinkommen. Und hier ist schon das erste Problem. Das Elterngeld berechnet sich anhand eines Bruttoeinkommens. Und jetzt ist aber die Frage, welches Bruttoeinkommen zählt denn? Und hier stellt das Elterngeldrecht auf die lohnsteuerliche Behandlung von Bruttoeinkünften ab. Es gibt nämlich 5 Möglichkeiten, wie ein Bruttolohn versteuert wird. Laufend und pauschal, steuerfrei, Einmalbezug und sonstiger Bezug. Und beim Elterngeld, das finde ich total ungerecht, zählen nur laufend und pauschal versteuerte Bezüge. Steuerfreie zählen nicht mit rein. Das ist noch an sich nachvollziehbar, weil es ist ja eine steuerfinanzierte Leistung. Aber was ich richtig nicht nachvollziehen kann, ist, dass eben so Einmalbezüge und sonstige Bezüge nicht mit reinzählen. So, da haben die Eltern schon die erste Herausforderung zu schauen, welches Einkommen zählt eigentlich bei uns. Und hier eine Abkürzung, man kann das ganz einfach herausfinden. Wir haben ein YouTube-Video, da gehe ich in der Gehaltsmitteilung, gehe ich richtig darauf ein, wie findet man diese Besteuerungsart und wie kann man damit praktisch sein elterngeldrelevantes Bruttoeinkommen, so nennen wir das, ermitteln. Das Video heißt Eltern, also auf YouTube von Einfach Elterngeld, dem Kanal, Einmalzahlungen und sonstige Bezüge beim Elterngeld so ungefähr. Und da zeige ich richtig eine anonymisierte Gehaltsabrechnung und erkläre, wie man das praktisch findet, wo man das findet und welche Werte da praktisch zählen. Also wir nehmen jetzt einfach mal an, dass die Mutter ein elterngeldrelevantes Bruttoeinkommen von 3.000 Euro hat. Ja, sagen wir jetzt einfach mal als Beispiel. Ja, so. Und dann macht die Elterngeldstelle jetzt bei der Berechnung des Elterngeldes Folgendes. Sie ermittelt ein sogenanntes fiktives Elterngeld-Nettoeinkommen. Aber auch hier nochmal vorab gesagt, ja, ich versuche es wirklich nicht komplex zu machen, aber es ist so, es zählt, die Frage ist auch, welches Einkommen wird denn ersetzt? Es ist ja eine Entgeltersatzleistung und die Frage ist, welches Einkommen wird ersetzt? Das des letzten Monats, das der letzten 3 Monate? Nein, es sind immer 12 Monate vor der Geburt des Kindes. Welche 12 Monate? Das muss man im individuellen Einzelfall sich anschauen. Bei der Mutter in aller Regel, wenn sie angestellt ist, ist das der 12-Monats-Zeitraum vor Beginn des Mutterschutzes. Das heißt, machen wir ein einfaches Beispiel. Das Kind wird zum Beispiel am, ich sage jetzt mal, 28. Februar geboren. Das heißt, Mutterschutz beginnt irgendwann 10. Januar, sage ich jetzt mal als Beispiel. Das heißt, bei der Mutter zählt als Vergleichszeitraum Januar bis Dezember 2020, die 12 Monate vor dem Beginn des Mutterschutzes. Es gibt aber noch sehr viele andere sogenannte Ausklammerungstatbestände, sodass Monate keine Berücksichtigung finden. Das ist sehr komplex. Unser Elterngeldrechner, wenn man dort alles eingibt, dann macht er das für die Eltern und dann sehen die, welcher Bemessungszeitraum zählt. Und aus diesen 12 Monaten muss die Mutter jeden Monat das elterngeldrelevante Bruttoeinkommen ermitteln, addieren und durch 12 teilen, einen Durchschnitt ermitteln. Und unser Durchschnitt hier zum Beispiel sind 3.000 Euro. Ja? Und jetzt ermittelt die Elterngeldstelle aus diesen 3.000 Euro ein fiktives Nettoeinkommen. Und zwar, indem es die individuellen Lohnsteuer- und Sozialversicherungsabzugsmerkmale abzieht. Das heißt, aus diesen 12 Monaten schaut jetzt die Elterngeldstelle, welche Lohnsteuerabzugsmerkmale waren denn da drin? Und da schauen die immer nach der Steuerklasse, nach der Kirchensteuer, um das praktisch zu ermitteln. Ja, deswegen auch dieser viel beschworene Steuerklassenwechseltrick. Ja. Sagen wir jetzt einfach mal in unserem Beispiel, die Steuerklasse 4 ohne Kirchensteuer war hauptsächlich vorhanden. Es zählt eigentlich die Steuerklasse des letzten Monats. Wenn es einen Wechsel gab, zählt die überwiegende. Wenn es einen Gleichstand gibt, zählt wiederum die letzte. So, und dann schaut die Elterngeldstelle nach dem gleichen Prinzip nach den Sozialversicherungsabzugsmerkmalen. Die schaut praktisch, ist die Person, der Antragsteller, gesetzlich verpflichtet, in die Krankenpflege, Renten- und Arbeitslosenversicherung zu zahlen. Zum Beispiel, wenn wir eine freiberufliche Hebamme haben, um einen kleinen Ausflug zu machen, ist die von der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherungspflicht befreit. In der Rentenversicherungspflicht ist sie aber drin, was ich nicht verstehe. Und in der Arbeitslosenversicherung ist sie wiederum befreit. Das heißt, da werden nur dann 10% für die Rentenversicherungspflicht abgezogen bei der Nettoermittlung. Bei den klassischen Angestellten die 21% pauschal, eben weil sie überall in der Pflicht sind. Ja? Und wer sich damit auskennt, weiß, dass 21% gar nicht dem tatsächlichen Abzug entsprechen. Die Elterngeldstelle sagt praktisch, das ist eine Pauschalierung, die okay ist, um das Ganze zu vereinfachen. Das ist ja ein Witz an sich, ne? Aber gut. Also von diesen 3.000 Euro wären jetzt Lohnsteuern nach Steuerklasse 4 in unserem Beispiel und Sozialversicherungsabzugsmerkmale von 21% abgezogen. Und der sogenannte Werbungskostenpauschbetrag, der anteilige von 83 Euro im Monat. Und dann kommt man auf ein Elterngeld netto. Und das ist nicht das Netto aus der Gehaltsmitteilung. Es ist leider, Überraschung, weniger. In jedem Fall. Ich kenne keinen Fall, wo das Netto fiktiv höher ist als das Reale. Ja. Warum wird das wohl so sein? Ja. Der Hintergrund ist übrigens, am Anfang, als das Elterngeld erstmalig geregelt wurde, war doch das tatsächliche Netto maßgeblich. Aber da gab es dann die ganz pfiffigen Leute, die sich dann Lohnsteuer-Freibeträge eintragen lassen haben und dann im Bemessungszeitraum, also im Vergleichszeitraum, keine Steuern mehr gezahlt haben und so praktisch ihr Elterngeld-Netto gepusht haben in die Höhe. Und da hat der Gesetzgeber gesagt, tut mir leid, das machen wir nicht mehr. Und wir ermitteln jetzt ein fiktives Netto. Und Lohnsteuerfreibeträge werden dabei nicht berücksichtigt. So, also haben wir jetzt ein fiktives Netto. Das sind jetzt in meinem Beispiel um die 1,7, 1,8, also 1.700, 1.800 Euro. Und davon bekommt man 65% ersetzt in Form des Basiselterngeldes. Da sind wir bei 3.000 brutto und diesen Abzugsmerkmalen bei 1.206 Euro. Das ist mein Beispiel im Basiselterngeldbezug.
Ja, und warum gibt es manchmal diese 67%? Für wen gilt das?
Ja, als Elterngeld geschaffen wurde, war die Ersatzrate im Normalfall 67%. Als dann der Gesetzgeber gemerkt hat, Elterngeld ist ziemlich teuer. wir bezahlen übrigens aktuell 7,5 Milliarden Euro pro Jahr für Elterngeld. Also es ist eine enorme Summe, die gerade der größte Posten im Familienhaushalt. Da hat man diese Ersatzrate abgesetzt und zwar, also heruntergesetzt auf 65% für alle fiktiven Nettoeinkünfte über 1.250 Euro. Wer praktisch unter diesen 1.250 netto fiktiv ist, bei denen erhöht sich das gestaffelt auf 67%. Und wer dann unter 1.000 Euro netto ist, da erhöht sich die Ersatzrate auch in 0,2% Schritten auf bis zu 100% sogar. Dass man bei einem netto fiktiv von, ich sage mal, 410 Euro oder so ist das, glaube ich, hat man sogar eine Ersatzrate von 100% beim Elterngeld. Ja.
Ah, okay, alles klar. Mhm. Wow, aber ich glaube, das konnte man verstehen.
Also selbst ich konnte das verstehen.
Danke, Felix, für dieses einfache Rechenbeispiel. Jetzt gehen wir mal davon aus, der Papa ist auch festangestellt, hat aber gewerbliche Nebeneinkünfte. Wie verhält sich das denn für den Papa?
Also die Elterngeldstelle schaut praktisch immer als allererstes, wie sah die Einkommenssituation des Antragstellers im Zeitraum 1.1. Geburtsvorjahr bis dem 12-Monats-Zeitraum vor Geburt aus. Was für Einkünfte hatte er da? Und es gibt praktisch 4 Einkunftsarten aus dem Steuerrecht, die beim Elterngeldrecht relevant sind. Und das sind die Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit, Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, Einkünfte aus Gewerbebetrieb und Einkünfte aus selbstständiger Arbeit. Ja? Der Unterschied zwischen selbstständiger Arbeit und Gewerbebetrieb, falls es relevant sein sollte, Gewerbebetrieb sind praktisch die klassischen Einzelhändler, Einzelunternehmen, die eine Gewerbeanmeldung machen müssen bei der Stadt. Die Selbstständigen, das ist praktisch eine besondere Form. Die sogenannten Katalogberufe, zum Beispiel Rechtsanwälte, Steuerberater, Ingenieure, Hebamme. Ja, ganz genau. Die haben da praktisch diese Begünstigung im Steuerrecht, dass sie eben nicht der Gewerbesteuer unterliegen. Deshalb diese Unterscheidung. Und wer praktisch nur angestellte Einkommen hat in diesem langen Vergleichszeitraum, 1.1. Geburtsvorjahr bis eben Geburtsvormonat, da zählt halt dieser 12-Monats-Zeitraum vor Geburt. Aber wer Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb oder selbstständiger Arbeit hat, bei dem zählt immer das Kalenderjahr vor Geburt. Warum ist das so? Es hat hauptsächlich einen Grund, und zwar die Verwaltungsvereinfachung. Es ist so, dass wenn man diesen 12-Monats-Zeitraum vor der Geburt belassen würde, dann müssten ja der Antragsteller eine gesonderte Gewinnermittlung, weil der Gewinn ist maßgeblich beim Elterngeld bei Selbstständigen, müsste eine gesonderte Gewinnermittlung für die Elterngeldstelle für diesen Vergleichszeitraum erstellen. Das kostet einmal die Elterngeld beim Steuerberater, ja, da so eine gesonderte Gewinnermittlung zu machen, der ist ja so schon teuer genug. Und die Elterngeldstelle hat einen erhöhten Prüfaufwand, weil das sind keine Finanzbeamten, die da gewohnt sind, Gewinnermittlungen zu kontrollieren. Das heißt, man hat es sich einfach gemacht, man nimmt einfach das Kalenderjahr vor Geburt, weil da muss man sowieso eine Gewinnermittlung abgeben beim Finanzamt. Und da hat man auch noch den Vorteil, man nimmt dann einfach den Steuerbescheid, weil der Gewinn, der dort ausgewiesen ist, der wurde geprüft vom Finanzamt. Der ist vertrauenswürdig. Ja, so, daher der Hintergrund. Das war früher übrigens auch anders. Ja, aber aktuell ist es eben so. Und in unserem Beispiel jetzt mit dem Vater, Kind geboren am 28. Februar 2021, wäre das in dem Moment sein Vergleichszeitraum analog wie bei der Mutter, 1. Januar 20 bis 31. Dezember 2020. Aber aus unterschiedlichen Gründen. Bei dem Mann wird es verschoben wegen der Gewinneinkünfte, Gewerbebetrieb. Bei der Mutter wegen der Ausklammerung des Januars wegen des Mutterschaftsgeldbezuges. Ja, also Mutter und Vater haben unterschiedliche Bemessungszeiträume, sehr regelmäßig.
Ja, klarer wird es vielleicht, wenn das Kind im November geboren ist, dann genau. Ne, ist der Bemessungszeitraum für die Mama ja noch das aktuelle laufende Jahr maßgeblich. Mhm. Und beim Papa spielen die 11 Monate gar keine Rolle, aus dem aktuellen Jahr, sondern es wird wirklich das Jahr davor genommen, was vielleicht, warum auch immer, nicht so gut lief und sein aktuelles Jahr läuft total gut, aber dann hat er Pech gehabt, ne?
Ja, das erleben wir ganz oft und ich habe da tatsächlich schon von mehreren Müttern Tränen gesehen, gerade auf Messen, wenn die das spontan erfahren. Ja, so der klassische Fall, die studentische, die da noch ein Promotion-Gewerbe angemeldet hat im Jahr X und dann im Folgejahr in der Anstellung ist, das Gewerbe schon längst abgemeldet, wird schwanger, fängt dann noch einen Minijob an, um möglichst das Elterngeldeinkommen zu erhöhen, ja. Und dann sagt die Elterngeldstelle, ja, es zählt das Vorjahr. Und da war sie Studentin mit dem Promotionsgewerbe und kriegt Mindestbetrag. Mhm. Also das ist wirklich ganz schwierig. Man ist jetzt in der aktuellen Reform, aber wir wollen das ja nicht zu sehr kompliziert machen. Da einen Schritt in die richtige Richtung gegangen, aber von einer fairen und guten Lösung meiner Meinung nach noch ein ganzes Stück weit entfernt.
Mhm. Und dann habe ich mal noch einen zweiten Fall mitgebracht, um doch ein bisschen vom Klassiker wegzugehen. Gibt es auch einige Paare, wo sich einer auch vielleicht selbstständig macht aufgrund der neuen Lebenssituation. Wie verhält sich das da, wenn er sich vor Geburt selbstständig macht, aber noch keine Einkünfte hat? Gilt dann trotzdem das komplette letzte Kalenderjahr?
Also die Elterngeldstelle stellt hier praktisch auf das sogenannte aktive Gewerbe ab. Also man muss zuallererst schauen, diese Verschiebung auf das Kalenderjahr vor Geburt, das greift nur, wenn man in dem Zeitraum 1.1. Geburtsvorjahr bis Bemessungszeitraum als Selbstständiger inklusive inklusive Ausklammerungstatbestände hat. Das ist sehr kompliziert. Mhm. Wenn jetzt die Mutter zum Beispiel das Gewerbe in deinem Beispiel zum 1.1., in unserem jetzigen Beispiel zum 1.1.21 anfängt, dann ist aber der Januar wegen des Mutterschaftsgeldbezuges schon ausgeklammert, dann wäre die Selbstständigkeit nicht relevant. Wenn sie aber im Dezember die Selbstständigkeit anfängt, dann wäre sie relevant, weil sie praktisch in dem Zeitraum ist.
Egal, ob sie da schon Einkünfte hat, da gilt nur das Gewerbe angemeldet.
Nee, Vorsicht, es zählt, ich wollte erst mal schauen, welcher Zeitraum zählt, welcher Zeitraum ist überhaupt relevant zu prüfen. Und wenn man dann den Zeitraum hat, dann wird geschaut, war die Selbstständigkeit aktiv. Und aktiv bedeutet eins von drei Voraussetzungen oder mehrere zusammen. Und das bedeutet entweder Arbeitszeit eingebracht, das heißt tatsächlich tätig geworden, ist aber teilweise sehr schwierig nachzuweisen. Ja. Nummer zwei, Einnahmen generiert, ja, also steuerrechtlich zugeflossene Einnahmen oder Ausgaben generiert. Das ist das Einfachste. Alleine schon, wenn man Gewerbe anmeldet, hat man die Gewerbeanmeldegebühr von 10, 20, 30 Euro. Schon ist es die erste Betriebsausgabe und man ist hier praktisch aktiv geworden. Aber auch hier weiß ich, weil dieser Zusammenhang ist immer mit der Elterngeldoptimierung bei Kind 2, dass man dann eben verschieben kann. Ganz oft das Thema, diese Streitigkeit, ist es überhaupt aktiv gewesen? Und das ist ja mittlerweile auch ein sehr bekannter Trick, wo die Elterngeldstellen da versuchen auch, ja, Eltern zu verunsichern und zu sagen, ja, das war noch gar nicht aktiv. Und ja, da braucht man dann gute Argumentationskraft, um das tatsächlich darzulegen. Ja.
Also ich frage das, weil das kommt aus unserer Facebook-Gruppe. Wir haben ja hier zu unserem Podcast eine Gruppe, um in Austausch zu kommen, weil sonst hört man uns ja immer nur erzählen und kann gar keine Fragen stellen. Und das war tatsächlich von einigen die Frage, weil da anscheinend ja Überlegungen sind und die fragten das genau, wie sich das dann verhält.
Also als pauschalen Tipp kann ich auf jeden Fall sagen, Vorsicht mit der Selbstständigkeit, weil das kann eben wie in dem einen Beispiel, wo es die Tränen gab, wirklich nach hinten losgehen. Ja, es kann aber auch sinnvoll sein. Also man muss hier wirklich schauen, in der individuellen Situation, lohnt sich das mit einer Selbstständigkeit, ja oder nein? Ansonsten vielleicht damit warten, bis das Kind geboren ist. Dann ist es eher eine Frage im Bezugszeitraum. Da muss man halt schauen, man darf ja bis zu 30 Wochenstunden arbeiten im Elterngeldbezug, aber halt der Zuverdienst ist dann halt fraglich. Da muss man halt auch aufpassen.
Ja. Okay, und weil du es vorhin einmal erwähnt hast, nur zur Definition nochmal, diese Einmal-Sonderzahlung, damit meinst du sowas wie Weihnachtsgeld, 13. Gehalt, sowas meinst du damit, ne?
Ja, also das ist praktisch diese Lohnbesteuerung, diese fünf Arten. Wie ein Lohn besteuert wird, das ist in den sogenannten Lohnsteuerrichtlinien, das ist eine Verordnung des Finanzministeriums ganz klar geregelt. Und als Einmal- oder sonstige Bezüge werden bestimmte Arten der Zahlungen versteuert. Zum Beispiel eben typische Einmalzahlungen wie eben Weihnachtsgeld, 13. Monatsgehalt oder 14. Monatsgehalt, Tantiemen, Provisionen, das ist in den Lohnsteuerrichtlinien letztendlich ganz klar geregelt. Und ja, hier muss man wirklich aufpassen. Und das ist auch unser Tipp für, wie man Elterngeld optimieren kann. Einfach diese Einmalzahlungen umzulegen auf die einzelnen Monate, sodass es laufende Bezüge wären und damit Elterngeld relevant werden. Aber hier muss man eben mit dem Arbeitgeber sprechen, was hier möglich ist. Und eben auch frühzeitig. Es bringt nichts, da einen Monat vor Mutterschutz zu kommen und sagen, können wir das Weihnachtsgeld jetzt über mehrere Monate auszahlen. Da ist das schon zu spät. Ja. Da ist der Zug abgefahren. Genauso ein Klassiker ist die Entgeltumwandlung, praktisch wo laufend steuerpflichtiges Einkommen umgewandelt wird, steuerfreigestellt wird und in die betriebliche Altersversorgung des Arbeitgebers gezahlt wird. Auch das vermindert das elterngeldrelevante Bruttoeinkommen, weil es steuerfreigestellt wird. Man kann im Bemessungszeitraum auf die Entgeltumwandlung verzichten, sozusagen den Vertrag passiv stellen, damit eben das Elterngeld höher wird. Man muss natürlich anschauen, ob sich das lohnt, aber wir hatten schon einen krassen Fall. Da war eine Mutter mit einem 4.500 Euro brutto, die hat 2.000 Euro im Monat im Rahmen der Entgeltumwandlung in ihre Altersvorsorge gezahlt. Und anstatt dass beim Elterngeld 4.500 Euro gezählt hat, hat nur 2.500 gezählt. Und die hatte natürlich einen enormen Einkommensverlust im Elterngeld aufgrund dieser Entgeltumwandlung. Sie hat eine hohe Rente in 40 Jahren, 30 Jahren, 20 Jahren. Mhm. Aber was bringt ihr das jetzt beim Elterngeld? Dann hätte sie lieber auf die 12 Monate verzichten können, die Entgeltumwandlung. Und das höhere Elterngeld genommen. Aber das weiß man oft viel zu spät.
Da kommt mir gerade so in den Sinn, wenn ich das alles höre, was ich so alles vorbereiten soll. Wann empfiehlst du, dass die Paare sich mit dem Elterngeld auseinandersetzen sollen? Weil im Grunde, wenn ich das alles höre, müssen die ja schon eine Idee haben, bevor sie das Kind machen, oder?
Also das klingt jetzt natürlich, ja, das ist eine wirklich ganz wichtige und richtige Frage. Und man könnte mir jetzt eigenes wirtschaftliches Interesse unterstellen, dass ich das sage, aber ich sage es wirklich aus Fakten. Man sollte sich damit, wenn der Kinderwunsch besteht, beschäftigen. Beim Elterngeld ist eine gute Planung das A und O. Ich sage mal so, es macht jetzt keinen Sinn, bei dem ganz einfachen klassischen Fall, beide angestellt, beide gar keine irgendwelche unterschiedlichen Lohnarten, da braucht man sich nicht verrückt machen. Aber sobald das irgendwie man abweichend hat, gerade irgendwie mit Photovoltaik oder eben mehrere Lohnarten oder Steuerklassenwechsel, man ist verheiratet und so weiter. Und man hat einen Kinderwunsch. Bitte, liebe Eltern, denkt mal kurz darüber nach. Wie wäre denn jetzt meine Situation, wenn wir jetzt schwanger wären? Was müsste ich denn machen? Oder ist dann schon was zu spät? Weil meistens ist das schon mit Bekanntwerden der Schwangerschaft, ist man schon mitten im Bemessungszeitraum. Teilweise ist der schon vorbei, wenn man eine Selbstständigkeit hat. Also hier, da muss man wirklich aufpassen und wir haben da auch ein gutes Video, das heißt Elterngeld erhöhen, Hinweise und Tipps, auch auf YouTube zu finden, einfach mal anschauen, da erklären wir, was ist möglich und eine gute langfristige Planung ist das A und O. Da komme ich dann vielleicht nochmal beim Steuerklassenwechsel-Trick nochmal drauf zu sprechen, wie eben beide Elternteile vielleicht die Steuerklasse 3 im Bemessungszeitraum haben können und das geht auch nur durch eine langfristige gute Planung. Und ein Quäntchen Glück, weil Kinder werden nicht auf Amazon bestellt.
Ach Felix, das wäre tatsächlich meine nächste Frage gewesen.
Was? Tolle Überleitung.
Ja, also wirklich, ich habe einen kleinen Zettel dabei. Ihr kennt mich, ich bin ein bisschen, das. Genau, was ist dieser Steuerklassentrick? Erklär den mal.
Ja, also ganz einfach gesagt, ich habe ja vorhin erklärt, wie sich das Elterngeld bei der Mutter berechnet mit den 3.000 Euro. Und da haben wir gesagt, das ist von Steuerklasse 4 ausgerechnet. So, die Elterngeldstelle schaut praktisch jede einzelne Gehaltsabrechnung dieses 12-Monats-Vergleichszeitraums an, welche Steuerklasse dort ausgewiesen ist. Und jetzt ist es so, dass man natürlich da die Steuerklasse 3 haben kann als verheiratetes Ehepaar. Ja, und dann bekommt man, das ist der Hintergrund in der Steuerklasse, bekommt man einfach den steuerlichen Grundfreibetrag des Ehegatten auf sich gestellt. Man hat ja 9.000 Euro im Jahr steuerfrei in Deutschland ungefähr. Und wenn man in die 3 geht, dann bekommt man 18.000 steuerfrei. Und das wird praktisch in der monatlichen Lohnsteuerberücksichtigung praktisch fließt es damit ein. So, und jetzt nimmt die Elterngeldstelle praktisch diese 12 Monate und schaut, welche Steuerklasse hatte sie denn gehabt? Und dann sagen wir mal, sie hatte die ersten 4 Monate die Steuerklasse 4. Dann hat sie gewechselt in die 3, weil sie gemerkt hat, sie ist schwanger und hat gelesen, überall gehört, sie muss in die 3. Ja, und dann hat sie die restlichen Monate 8 die Steuerklasse 3. So, das ist der Best Case, weil hier zählt wirklich die 3. Und anstatt 1.206 Euro Elterngeld bekommt sie dann nämlich 1.385 Euro. Das sind 175 Euro mehr jeden Monat mal 10 Monate im Basis-Elterngeldbezug nach dem Mutterschaftsgeld. Das macht was aus. Ne? Also 10 mal 175 Euro mehr, sind wir bei knapp 2.000 Euro. Aber, und das ist das Problem, der Partner muss dann ja in die 5. Und wenn der praktisch Elterngeld bezieht und auch 3.000 Euro brutto hat, dann bekommt der nämlich nur 986 Euro. Das heißt über 220 Euro weniger. Das heißt, der Positiveffekt beim Elterngeld von der 3 ist geringer als der Verlust, der in die 5 geht. So, wann lohnt es sich denn, in die 3 zu gehen? Wenn zum Beispiel eindeutig feststeht, dass diese klassische Aufteilung 12-2 ist und dann hebt sich das dieser Verlust von den 175 und 220 wieder auf, weil einfach die Mutter so viel mehr nimmt. Ja, aber wenn ihr zum Beispiel eine partnerschaftliche Aufteilung machen wollen, 10-4 oder 8-6, dann schwindet dieser Vorteil nämlich wieder. Hier sollte man sich vielleicht überlegen, ob man eine Steuerklasse mit Faktor macht. Aber das wird auch sehr kompliziert. Den Faktor beantragt man beim Finanzamt und die berücksichtigt praktisch die tatsächlichen Verhältnisse nochmal individueller. Mhm. Kompliziert. Ja, also aber der Faktor zählt auch beim Elterngeld. So, man sollte hier auf jeden Fall schauen. Was auf jeden Fall Sinn macht, ist, dass die Mutter in den 3 Kalendermonaten vor Beginn des Mutterschutzes in die 3 geht. Weil das Mutterschaftsgeld berechnet sich anhand des Nettoeinkommens und das Mutterschaftsgeld hat nur eine Auswirkung bei der Mutter. Und so, da ist es finanziell wirklich richtig sinnvoll, wenn sie da in der 3 ist. Und die ganze Kehrseite von dieser 3-5-Geschichte ist aber immer noch auch, dass das tatsächliche Familiennettoeinkommen ja signifikant geringer werden kann, wenn auf einmal der Vater vielleicht in unserem Beispiel meistens, so ist es ja, in die 5 geht und dann auf einmal tatsächlich viel weniger Nettoeinkommen nach Hause bringt. So, das sollte man sich auch überlegen, ob man sich das leisten kann überhaupt, diesen Steuerklassenwechsel. Aber unterm Strich gibt man ja dann wieder die Steuererklärung ab. Die muss man übrigens dann abgeben, wenn man in die 3-5 geht. Das ist dann nämlich eine Steuererklärungspflichttatbestand. Und dann bekommt man ja auch zu viel gezahlte Lohnsteuer im Zweifel zurück. So steuerlich gesehen ist das nicht so ganz dramatisch, aber unterjährig, wenn es um das Nettoeinkommen des Haushaltes geht, könnte das vielleicht schwierig sein. Ja, so. Und jetzt mein Steuerklassentrick in Anführungszeichen, das ist ja kein Geheimnis, das kann man sich ja einfach erlesen auch, also wir kommunizieren das auch offen, ist eben, dass es toll ist, wenn beide Eltern in die Steuerklasse 3 kommen. Wie kann man das zum Beispiel machen? Wir haben jetzt ein Beispiel, Kalenderjahr 2020, der Vater ist in der 3, die Mutter ist in der 5. Das ist ja oftmals, statistisch gesehen, auch häufig so, dass bei Ehegatten, die beide arbeiten, der Besserverdiener manchmal der Vater eben ist und in der 3 ist. So. Also wir haben ja eine relativ statistisch gesehen klassische Situation. Ja, kann man ja auch extra so machen. So. Und jetzt, die haben aber einen Kinderwunsch. So. Und jetzt sind die in 2020 eben in dieser Konstellation und in 2021 erfahren sie jetzt im meinetwegen März, April, dass die Mutter schwanger ist. Dann machen sie so schnell wie möglich den Steuerklassenwechsel und der Vater hat, und der Entbindungstermin ist hier im November oder Dezember 2021. Es geht halt nur, wenn das zu spät im Jahr ist, ja. Also man muss dann schauen, wann das eben nicht mehr geht, ne? So. Und dann meldet der Vater eben eine aktive Selbstständigkeit bis zum, meinetwegen November, also bis zum Geburtsvormonat an, sodass bei ihm 2020 und damit die 3 zählt. Da hat er auch gar kein selbstständiges Einkommen gehabt. Aber bei ihm zählt 2020, egal ob er erst im November 21 Selbstständigkeit angemeldet hat. Na, auch hier, wo ist der Sinn? Wird verschoben. Ja, so sagt es das Gesetz. Also, und das ist hier der Vorteil, den die Eltern eben nutzen können, dass der Vater mit seinem Einkommen in der Lohnsteuerklasse 3 ist. Ja. So, und dann die Mutter, bei ihr zählt natürlich, wenn jetzt Mutterschutz im November 21 losging, zählt eben November 20 bis Oktober 21. Und da hat sie auch überwiegend die 3. So haben beide Eltern in der Elterngeldberechnung die Steuerklasse 3 drin, was natürlich für die Höhe des Elterngeldes sehr von Vorteil ist. Im Nachteil ist es aber im Bezugszeitraum beim Zuverdienst, weil auch da bei der Zuverdienstberechnung wird ja auch ein Netto ermittelt fiktiv, da zählt dann auch die Steuerklasse des Bemessungszeitraumes. Das heißt, die dürfen dann nicht so viel hinzuverdienen. Ja, das sollte man im Hinterkopf haben. Und was man natürlich auch im Hinterkopf haben sollte, ist, ob sich das Ganze überhaupt lohnt, weil wenn die schon im Höchstbetrag sind, auch in der 4, dann braucht man diese Kopfschmerzen sich gar nicht machen. Ja.
Okay.
Genau, aber es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit, es ist gesetzlich möglich, dass beide in der 3 sind. Und wenn man das so gestalten kann, wenn man ein bisschen nerdy ist, dann macht das Spaß.
Oder auch wenn keiner so nerdy wie du.
Dieses Thema. Man muss es ja manchmal gar nicht selber wissen, sondern man muss
reicht, jemanden zu kennen.
Genau. Ne?
Ja. Genau.
Aber eben dieser Trick geht eben wirklich nur bei einer langfristigen Planung. Das geht nicht, dass, oh, wir sind schwanger, wir bestellen uns jetzt eine Hebamme und als nächstes kümmern wir uns ums Elterngeld, da ist der Zug vielleicht schon abgelaufen, abgefahren.
Man darf, wenn man Elterngeld bezieht, was dazu verdienen. Das ist völlig legitim, aber da gibt es bestimmt Grenzen.
Ehrlich gesagt gibt es da sogar überhaupt keine Grenzen. Das klingt jetzt natürlich erstmal verrückt, aber weil, ich sag mal so, im schlimmsten Fall fällt man halt auf den Mindestbetrag. Der Zuverdienst wird eben angerechnet. Ich sag mal so, die Elterngeldstelle interessiert zwei Themen, wenn man Elterngeld bezieht und erwerbstätig ist. Nummer eins, wie viele Wochenstunden arbeitet man mit allen Erwerbstätigkeiten, die man hat? Das ist aktuell maximal 30. Das werden bald 32 nach der Elterngeldreform, aber das ist jetzt noch nicht aktuell. Aber aktuell sind es eben 30. Man darf 30 Wochenstunden arbeiten. Man kann selbstständig sein mit 30 Wochenstunden und trotzdem Verlust machen und man kriegt das volle Elterngeld. Ja, das ist unsere Lückenvariante. Da hat man halt dann irgendwann in Bezug eine Lücke, bekommt die Einnahmen, weil man die Rechnungen zu dem Zeitpunkt stellt und dann macht man wieder weiter mit dem Elterngeld und macht Verluste außerhalb der Lücke, außerhalb der Einnahmen. Und so haben Selbstständige den vollen Elterngeldanspruch bei 30 Wochenstunden Arbeit und vollem Gewinn. Das ist gemein, kann man so sehen, aber das ist, was das Gesetz aktuell hergibt. So. Die zweite Sache, die die Elterngeldstelle interessiert, ist der Zuverdienst, ja. Und bei Angestellten gilt eben nicht dieses tatsächliche Zuflussprinzip wie bei den Selbstständigen, sondern das sogenannte modifizierte Zuflussprinzip. Das heißt, der Lohn gilt erst dann erhalten, wenn man ihn eingearbeitet hat. Das heißt, wenn ich Elterngeld beziehe und nebenbei arbeite und irgendwann später einen Lohn dafür bekomme, gilt der Lohn als da zugeflossen, als ich gearbeitet habe, also während des Elterngeldbezuges. Das heißt, irgendwelche Gestaltungen sind hier eben nicht möglich, maximal mit irgendwelchen Einmalzahlungen. Ja, auch ein wichtiger Hinweis. So, und jetzt unterscheidet man beim Basis-Elterngeld, zählt jeder Euro, den man verdient, Elterngeld mindernd. Es ist aber so, durch diese fiktive Elterngeldermittlung hat man ja auch da die ganzen Abzüge, zum Beispiel Werbungskostenfreibetrag von 83 Euro, Sozialversicherungsabzug von 21% und Lohnsteuer. Das heißt, man kann ungefähr 100 bis 120 Euro als Angestellter während Basis-Elterngeld dazu verdienen, ohne dass es gekürzt wird. Beim Elterngeld Plus, und das ist jetzt aber der Vorteil, ist es noch ein bisschen anders. Das ist ja das hochgepriesene Elterngeld Plus. Also ich sage immer zu dem Thema, dass das praktisch ein irreführender Begriff ist, weil Elterngeld Plus suggeriert mir ein Mehr an Elterngeld. Das ist es aber ganz und gar nicht. Es ist nämlich nur die Hälfte. Man bekommt es aber eben doppelt so lang. Ja, es ist also ein Mehr an Zeit, das man bekommt. Und der gewichtige Vorteil beim Elterngeld Plus ist eben, dass man einen gewissen Betrag X, der wird individuell berechnet, anrechenfrei dazu verdienen kann. Pauschal kann man sich merken, das ist das hälftige vorgeburtliche Elterngeld netto fiktiv. Ja, in unserem Beispiel vorhin war das Elterngeld netto fiktiv vor Geburt 1000, ich sage es mal 800 Euro. Das heißt, man dürfte in unserem Beispiel 900 Euro netto fiktiv dazu verdienen während des Elterngeld Plus Bezuges, ohne dass sich das Elterngeld kürzt. Also die Person würde 603 Euro Elterngeld Plus bekommen und 900 Euro Elterngeld netto fiktiv erhalten. Ja, wie komme ich denn jetzt auf die 900 Euro Elterngeld netto fiktiv? Das kann man nicht selber errechnen. Das ist wirklich unmöglich. Es geht einfach nicht. Also da muss man extrem nerdy sein. Und wir haben das aber in unserem Zuverdienstrechner in der Software gemacht, dass wir durch praktisch Testrechnungen das hochkalkulieren, wie hoch das Brutto sein muss, um auf dieses Netto-Fiktiv zu kommen. Das heißt, in unserem Beispiel wären das jetzt bei 900 Euro Netto-Fiktiv, Steuerklasse 4 und 21% SV-Abzug, wären das jetzt, ich sage jetzt mal ganz grob geschätzt, 1400, 1500 Euro, so, die man brutto dazu verdienen kann. Ah, okay. Und man bekommt das volle Elterngeld Plus von 603 Euro. Genau. So, das ist eben jetzt die Unterscheidung beim Zuverdienst zwischen Basis-Elterngeld und Elterngeld Plus. Und auch das haben wir dazu haben wir auch einen sehr umfassenden Artikel, der heißt Elterngeld und Zuverdienst. Den findet man in unserem Wissen- und Tipps-Bereich.
Ja, du hast es gerade schon einmal erwähnt, Elterngeld Plus, da in die Sparte kommt ja damit rein Basis-Elterngeld und Partnerschaftsboni. Und wir fangen das Ganze mal von vorne an, Bezugsmonate, Bezugszeitraum. Kannst du das für uns bitte nochmal so einfach wie möglich erklären?
Sehr gerne. Also es ist so, es gibt beim Elterngeld eben, wie gesagt, den Bemessungszeitraum. Das ist der Zeitraum, der vor der Geburt ist, der die Höhe des Elterngeldes bestimmt. Und dann gibt es auf der anderen Seite den Bezugszeitraum. Das ist praktisch der Zeitraum nach der Geburt, in dem man wirklich Elterngeld bezieht, Elterngeld bekommt. Und hier hat man jetzt mehrere Möglichkeiten, wie man praktisch Elterngeld bezieht. Wenn beide Elternteile zusammen sozusagen sind, dann haben die grundsätzlich einen Anspruch von 14 Basis-Elterngeldmonaten. Ja, das kann man sich vorstellen wie so eine Schüssel mit 14 Kugeln drin. Und die kann man jetzt theoretisch beliebig untereinander aufteilen. Je nachdem, was man eben für Wünsche und Interessen hat. Wann geht wer wieder arbeiten? Wann geht Kind in Kita oder Tagesmutter und so weiter und so fort. Das heißt, man hat eben diese 14 Lebensmonate Basis-Elterngeld, die man sich untereinander verteilen kann. So. Und dann gibt es aber auch Elterngeld Plus, und da habe ich ja vorhin schon gesagt, der Name ist ein bisschen irreführend. Es ist einfach nur eine Streckung des Elterngeldbezuges. Und man sollte Elterngeld Plus nehmen, wenn man eben diesen Zuverdienst plant, weil da hat man eben diesen Puffer von diesem optimalen Elterngeld Plus brutto, um eben hier anrechenfrei dazu zu verdienen. Mhm. Ja, aber wenn man eh im zweiten Lebensjahr erst anfängt mit einer Teilzeit, dann sollte man auf jeden Fall überlegen, ob man nicht im ersten Jahr das Elterngeld abschließt. Dann hat man eben, also mit Basiselterngeld, dann hat man dann im zweiten Lebensjahr viel weniger Bürokratie, weil man dann eben nicht der Elterngeldstelle rechenschaftspflichtig ist, wie viel man denn nur gearbeitet hat und wie viel man denn nur dazu verdient hat. Und immer so eine Rechtsungewissheit, ist mein Elterngeld richtig, muss ich vielleicht noch später was zurückzahlen und so weiter und so fort. Da sagen wir oft aus Vereinbarungsgründen, mach's lieber mit Basis, dann ist die Geschichte vorbei und dann kannst du dazu verdienen, wie du lustig bist und ja. Also,
und da ist ja, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, genau der Unterschied, wo man getrennt denken muss. Das eine ist das Elterngeld, was ich halt, ich sag jetzt mal, sofort abgrase und so schnell wie möglich nehme. Ich kann aber viel länger Elternzeit nehmen. Da ist schon mal so dieser Punkt, wo man es ja getrennt betrachten kann. Und dieses Elterngeld Plus kann ich dann für 22 Monate nehmen, ne? Maximal?
Jein. Also es ist so, man kann aus einem Basis-Elterngeldmonat zwei Elterngeld-Plus-Monate machen. Ja? Und man hat ja 14 Basis-Elterngeld-Monate zusammen. Das heißt, man hat maximal 28 Elterngeld-Plus-Monate. Ach, ja. Aber jetzt gibt es ein ganz großes Aber. Der klassische Fall, die Mutter, die bekommt nach der Entbindung Mutterschaftsgeldleistungen. Und im Elterngeldgesetz heißt es wie folgt: Lebensmonate des Kindes, in denen die Mutter Mutterschaftsgeldleistungen bezieht, gelten als Basis-Elterngeld-Monate. Hier gibt es kein Wahlrecht. Und im Normalfall hat die Mutter 8 Wochen Mutterschutz nach der Geburt. Das heißt, Lebensmonat 1 und 2, sagen wir, sind infiziert mit Basiselterngeld. Das heißt, sie muss da Basiselterngeld nehmen und das Mutterschaftsgeld ist höher als das Elterngeld in aller Regel. Deswegen, und es wird aufeinander angerechnet, sodass sie unterm Strich nur das Mutterschaftsgeld bekommt und kein Elterngeld mehr oder so gut wie keins mehr. Das kommt halt wirklich auf die Höhe des Mutterschaftsgeldes drauf an. So, und das heißt, sie hat dann erst ab Lebensmonat 3 das Wahlrecht, wie sie Elterngeld bezieht. Das heißt, sie hat noch 10 Monate Basiselterngeld übrig. Und wir nennen das Elterngeldvolumen, das, was sie tatsächlich zur Verfügung hat. Und bei unserem Beispiel mit den 1206 Euro hätte sie sozusagen 10-mal die 1206 Euro, sind wir bei 12.600 Euro Volumen, die sie eben jetzt schnellstmöglich mit Basiselterngeld 1 bis 12 sozusagen beantragen kann oder eben längst möglich mit Elterngeld Plus. Das heißt, sie könnte Lebensmonat 3 bis 22, daher kommt die 22, könnte sie eben Elterngeld Plus nehmen und anstatt monatlich 1206 bekommt sie halt nur 603, aber hat die 12.600 eben im Lebensmonat 22 vollgemacht. Mhm. Das heißt, sie bekommt nicht weniger, sie bekommt auch nicht mehr, sie bekommt es nur längerfristig ausgezahlt. Ja. Wann macht das Sinn? Wenn man sowieso so lange zu Hause ist ohne Zuverdienst und vielleicht verheiratet ist und dieser steuerliche Effekt, der beim Elterngeld ja auch noch eine Rolle spielt, verteilt sich über mehrere Veranlagungszeiträume. Mhm. Ja, also weil Elterngeld wird ja indirekt mitversteuert. So, und man kann aber diese Bezugsarten miteinander mischen. Man kann zum Beispiel sagen, ich nehme Lebensmonat 1 bis 6 Basis und 7 bis 18 Elterngeld Plus. Hat sie trotzdem am Ende von Lebensmonat 18 die 12.600 Euro vollgemacht. Also man sieht, es wird nicht mehr.
Ja, leider.
Das ist was uns, leider, ja. Aber das ist, was uns immer ganz wichtig ist, weil irgendwo lesen die Eltern, ja, durch Elterngeld Plus wird jetzt alles besser. Nee, wird's nicht. Man bekommt nicht mehr. Das Einzige, was halt geht, ist, dass man während Elterngeld Plus dazu verdienen kann, einen bestimmten Betrag. Mhm. Aber wenn man eh erst im Lebensmonat 13 anfängt mit zu verdienen, sollte man wirklich prüfen, mach mal 1 bis 12 Basis, dann ist die Geschichte vorbei, dann habe ich meine 12.600 Euro und dann habe ich weniger Bürokratiestress, wenn ich dann zuverdiene. Ja? Man sollte sich darüber Gedanken machen, wenn man zum Beispiel innerhalb der ersten 12 Lebensmonate Gedanken macht, mit dem Zuverdienst anzufangen, wer das möchte, der sollte halt schauen, wie mache ich das mit Basis, mit Plus, wie macht es mein Partner? Da lohnt es sich auf jeden Fall, Gedanken drüber zu machen. Mhm. So, das sollte man also als allererstes verplanen, diesen Grundanspruch nennen wir das. Und dann wird es jetzt nochmal richtig kompliziert, weil jetzt gibt es noch die sogenannten Partnerschaftsbonusmonate. Mhm. Ja? Und das sind zu diesen 14 Monaten Basiselterngeld noch zusätzlich 4 Elterngeld-Plus-Monate pro Elternteil. Also jeder bekommt 4, wenn ganz bestimmte Voraussetzungen vorliegen. Und diese Voraussetzungen sind folgende. Beide Elternteile müssen an mindestens 4 aufeinander folgenden Monaten parallel Teilzeit erwerbstätig sein. Und zwar mindestens 25 Wochenstunden, maximal 30. Mhm. Wenn beide Elternteile diese Voraussetzungen erfüllen, bekommen sie jeder zusätzlich 4 Monate Elterngeld Plus dazu.
Ah, okay. okay.
Das heißt, mindestens 600 Euro pro Elternteil, das heißt 1200 Euro im Familieneinkommen. Aber dadurch, dass man mindestens 25 Wochenstunden arbeiten muss, ist man ganz schnell über dem optimalen Zuverdienstbrutto. Das heißt, das Elterngeld wird da schon gekürzt. Oftmals wird es so heftig gekürzt, dass es nur 150, 200, 250, 300 Euro sind. Ja, es kommt wirklich auf die individuelle Situation drauf an. Und da muss man schon wieder schauen, lohnt sich das überhaupt für mich finanziell? Weil meistens ist es so in unserer Erfahrung, dass man liest von den tollen Partnerschaftsbonusmonaten. Irgendjemand feiert das in der Politik, wie toll das ist, sage ich jetzt einfach mal so plump. Und dann denkt man, das ist jetzt das Nonplusultra. Und dann stellt man aber fest, dafür muss ja einer, wenn das nicht sowieso vorher geplant ist, extra runtergehen in Teilzeit. Mhm. Das heißt, man hat dann enorm ein Viertel Einkommensverlust. Und dann bekommt man so ein Wermutströpfchen von 150 oder 200 Euro. Lohnt sich für viele nicht. Und das ist auch eine statistische Wahrheit, denn nur 1,8% aller Elterngeldbezieher insgesamt beantragen den Partnerschaftsbonus. Das ist nicht nur, weil er finanziell so unlukrativ ist, sondern weil er auch noch extrem rechtsunsicher ist. Weil durch diese engen Voraussetzungen ist es aktuell so, dass im Nachgang das überprüft wird, ob man diese Voraussetzungen wirklich hatte. Und da gibt es Fälle, eine Mutter, Bürokauffrau mit gleitender Arbeitszeit, da hat die Elterngeldstelle festgestellt, dass sie in einem von den 4 Monaten nicht 25, sondern nur 24,6 Stunden gearbeitet hat. Und dadurch ist der gesamte Partnerschaftsbonus für beide Elternteile weggefallen und die hatten einen hohen Partnerschaftsbonus von über 2000 Euro bekommen, sodass sie das alles zurückzahlen mussten und hatten auch gerichtlich das nicht durchsetzen können. So, das ist ganz schwierig. Also einmal die Arbeitszeit, dass man die nicht schafft. Wenn es jetzt wegen Corona nicht klappt, dann ist das wieder was anderes. Dann ist es nicht so schlimm. Ja, es ist auch neu, aber auch ein anderes Thema. Ein ganz anderes Thema ist beim Partnerschaftsbonus, wenn man auf einmal sich zum Beispiel ein Bein bricht und nach 6 Wochen ins Krankengeld rutscht, dann hat man Pech, weil man hat nicht 25 Wochenstunden gearbeitet im Krankengeld. Da gilt man als nicht erwerbstätig und der Partnerschaftsbonus fällt weg. So, das heißt, den Eltern, mit denen wir das durchziehen, sage ich immer, bitte diesen Partnerschaftsbonus, wenn man das bekommt, erstmal zurücklegen und erst, wenn der endgültige Bescheid da ist, wenn das wirklich abschließend geprüft ist und durch ist und bestätigt ist, dann kann man das ausgeben. Ja. Aber sonst besteht immer die Gefahr, dass man das noch zurückzahlen muss. Also du merkst, ich bin jetzt kein Riesenfan vom Partnerschaftsbonus. Ja. Ich finde den Grundgedanken nicht schlecht, aber die praktische Umsetzung aktuell ganz schwierig.
Ja, das klingt danach. Ich weiß, wir haben uns beim ersten Kind auch mal kurz damit befasst und hatten dann relativ schnell für uns so, nee, das passt für uns halt nicht. Und deswegen ja auch wieder auch mein Ansatz, den ich immer dann auch, der mir wichtig ist, zu schauen, wie wollen wir es handhaben als Mama und Papa, wie viel wollen wir arbeiten und dann zu schauen, was gibt das System her. Und wenn ich mir das eigentlich genauso vorgestellt habe, dann passt das vielleicht mit den Partnerschaftsmonaten, aber die statistische Wahrheit hast du ja gerade schon erwähnt, dass das wirklich super gering ist.
Und ich finde diesen Ansatz total super, wenn wir im Beratungsgespräch hören, dass die Eltern sagen, ja, wir wollen eigentlich im zweiten Lebensjahr beide Teilzeit arbeiten. Wir überlegen so 25, 30 Wochenstunden. Das wäre eigentlich optimal, weil wir wollen uns das wirklich einteilen. Ich will auch mal das Kind von der Kita abholen, sagt der Papa oder so. Ne? Dann kommen wir ja von uns aus und sagen, hey, cool, da kriegt ihr sogar noch eine extra Förderung dafür. Und dann ist das ein Gewinn. Ja? Und dann freut man sich über die 150 Euro, die man zusätzlich bekommt. Aber wenn man nur wegen dieser 150 Euro das alles machen muss, das sehe ich keinen Sinn darin. Aber gut.
Ja, super. Also ich habe es verstanden. Ich hoffe, dass das für unsere Hörer das auch so gilt, dass ihr das alles so gut auch versteht. Wie gesagt, wir hatten ja gesagt, dass da Felix und sein Team auf jeden Fall für die Beratung da ist. Und ja, sag doch mal, wie erreicht man dich dann eigentlich oder dein Team am besten? Wie wünscht ihr euch die Kontaktaufnahme?
Ja, also es ist praktisch so, dass wenn jemand jetzt so eine persönliche Beratung möchte, dann gibt es eine richtige Internetseite bei uns, die heißt Elterngeldberatung. Also auf unserer Internetseite einfach-elterngeld.de gibt es den Punkt Elterngeldberatung und dort kann man praktisch unsere persönliche Elterngeldberatung buchen. Ja, da melden wir uns auch ganz schnell, wird ein Termin ausgemacht, steht, welche Unterlagen wir brauchen, die kann man dann über unsere Website hochladen und dann geht das alles super flockig sozusagen voran. Schwierig wird es, mich irgendwie über Facebook oder Insta oder E-Mail oder über unser Kontaktformular anzuschreiben und dann mit einem Roman seine Lebensgeschichte zu schreiben. Das schaffen wir einfach nicht, das zu beantworten. Und da, wenn wir antworten, dann sind das meistens dann standardisierte Antworten, wo man entweder Antworten findet, weil ganz oft sind die Fragen auf unserer Internetseite beantwortet. Ja, und da bekommt man von uns einfach den Link, wo die Antworten stehen. Oder man kriegt die Antwort, bitte wendet euch an die Elterngeldstelle. Das verlinken wir auch noch, wo man die dann findet, wer zuständig ist. Oder eben über unser persönliches Beratungsangebot oder unsere Software. Aber das können wir leider nicht machen, so gerne ich Eltern helfe, aber das schaffen wir nicht.
Der Tag hat dann auch am Ende nur 24 Stunden für dich und Papa von 4 Kindern.
Ja.
Ja, ne, da ist natürlich auch ein bisschen Familienzeit drin. Weil es auch... vielen Dank nochmal für die ganzen Bälle, die du mir so zuspielst. Du hattest schon das Stichwort gesagt, Corona, und das wurde auch in unserer Facebook-Gruppe danach gefragt. Was ändert sich denn durch Corona, beziehungsweise was sollte man da wissen? Ich sage jetzt mal Stichpunkt Kurzarbeitergeld.
Also durch die Corona-Krise gab es sehr schnell eine Anpassung im Elterngeldrecht, weil praktisch der Gesetzgeber nicht möchte, dass Eltern dadurch benachteiligt werden. Was richtig super ist, muss man so sagen. Und es ist praktisch so, man muss auch hier wieder unterscheiden, worum geht's. Also wenn man jetzt praktisch schwanger ist und es geht um den Bemessungszeitraum und man hat ja praktisch Einkommensausfälle, die in der Corona-Krise liegen. Ein ganz einfaches Beispiel ist die Kurzarbeit. Manche haben da ja nicht wirklich einen Einkommensausfall, weil man ja das Kurzarbeitergeld bekommt, aber das ist eben steuerfrei. Und das elterngeldrelevante Bruttoeinkommen ist eben dadurch niedriger. Deshalb hat man elterngeldrechtlich gesehen einen Einkommensausfall. Und dieser Monat oder diese Monate sind eben ausklammerungsfähig, so nennt man das. Das heißt, diese Monate werden einfach nicht berücksichtigt und verschieben den Bemessungszeitraum. Das heißt, in unserem Beispiel, wenn man jetzt sagt, Kind geboren 28. Februar 2021 und Bemessungszeitraum der Mutter Januar bis Dezember 2020 und die hatte jetzt beispielsweise, ist in der Tourismusbranche und März 2020 bis Beginn Mutterschutz, komplett Kurzarbeit, ja? Solche Fälle gibt es ja. Die darf als Bemessungszeitraum den Zeitraum März 2019 bis Februar 2020 wählen. Das ist ein bisschen extra Beantragungsaufwand. Man muss sich das wirklich anschauen, auf den Formularen das richtig zu beantragen. Und dann geht es aber. Das Problem hierbei ist, dass solche Steuerklassenspielereien nicht mehr funktionieren, weil... Also es zählt an die Steuerklasse des Bemessungszeitraumes. Ne? So wer dann irgendwie im Sommer 2020 Steuerklasse geändert hat und denkt, das war jetzt der richtige Move, um das Elterngeld zu erhöhen. Nee, ist es eben nicht, weil es zählt ein anderer Zeitraum. Das heißt, das muss man sich wirklich anschauen. Und auch unser kostenfreier Elterngeldrechner hat diese Ausklammerungsfunktion drin. Da kann man auswählen, Kurzarbeit. Und es zählen übrigens auch andere Einkommensausfälle, nicht nur Kurzarbeit. Es geht zum Beispiel auch Arbeitslosigkeit wegen der Corona-Krise. Ja, zählt als Ausklammerungstatbestand oder eine Freistellung wegen der Kinderbetreuung, weil man einfach sozusagen einen unentgeltlichen Urlaub bekommen hat, weil Kinderkranktage oder wie auch immer zu Ende waren, was weiß ich. Ne? Immer, wenn man einen Einkommensausfall im elterngeldrechtlichen Sinn hat, der bedingt ist durch die Corona-Krise, diese Monate können ausgeklammert werden. Und bei Selbstständigen ist es eben so, dass wenn der Gewinn in 2020 oder 21 niedriger war als in 19, kann man auch den Gewinn 2019 nehmen, um eben hier keinen Nachteil durch Corona zu erleiden. Das ist eine richtig gute Sache und das hätten wir uns auch schon viel eher für andere Sachen gewünscht, wie zum Beispiel normale Arbeitslosigkeit oder normales Krankengeld in der Schwangerschaft. Mhm. Warum ist sowas nicht ausklammerungsfähig? Kann einem niemand beantworten, wahrscheinlich, weil es zu teuer ist, wenn man es macht. Aber schön, dass es wenigstens für die Corona-Krise zutreffend ist. Und dann gibt es aber auch noch Anpassungen für den Bezugszeitraum in der Corona-Krise, dass wenn man zum Beispiel, wenn man eine Elternzeit geplant hat und jetzt aber der Arbeitgeber fragt, hey, wir brauchen dich dringend, zum Beispiel in der Klinik, kannst du deine Elternzeit verschieben? Dann gibt es ja auch Sonderregelungen, dass man auch nach dem 14. Lebensmonat ja auch noch Basiselterngeld beantragen kann. Oder wenn man jetzt Partnerschaftsbonusmonate genommen hat und jetzt die Arbeitszeit nicht erfüllt, entweder weil man eben in Kurzarbeit ist oder weil man eben doch voll arbeiten muss, dann wird man so gestellt wie zum Antragszeitpunkt, als wäre es wirklich so gewesen. Ja, also da gibt es verschiedene Anpassungen, das muss man sich im Zweifel anschauen, einfach mal an die Elterngeldstelle wenden, was man da jetzt am besten macht. Und
mir fällt jetzt aber gerade ein, weil du vorhin das Beispiel mit der Studentin gebracht hast, es kann ja zum Beispiel sein, dass ihr Kurzarbeitergeld trotzdem wiederum höher ist, als was sie als Studentin verdient hat, dann sollte man es natürlich nicht ausklammern.
Ja, dann hat sie keinen Einkommensausfall. Ne? Weil man muss ja immer schauen, einen Monat mit Kurzarbeitergeld fliegt raus. Was kommt denn dazu? Ist da wirklich mehr Einkommen drin? Und nur dann ist es ein Einkommensausfall. Ne? Also das muss man schon im Blick haben. Ja, hast du recht.
Also wieder keine pauschale Antwort, Mist.
Nee, auf keinen Fall. Also diese ganze Corona-Änderungsgesetze haben das Elterngeldrecht nochmal viel, viel komplizierter gemacht. Es ist unglaublich, aber ja.
Das war's quasi eigentlich. Erstmal, wir haben versucht, es wirklich klassisch zu halten. Auch das hat man ja auch einfach gemerkt, es gibt eigentlich den klassischen Fall gar nicht. Wir können uns vorstellen, dass wir uns nochmal treffen zu einem Live. Dass wir dann, wenn ihr Fragen habt, liebe Hörer, schreibt uns die gerne per Mail an frage@happy-eisprung.de oder auch gerne in unsere Facebook-Gruppe. Dann sammeln wir die alle und schicken Felix schon mal die Fragen rüber und dann werden wir mal live gehen, wo es dann, ich nenne es jetzt mal so die Sonderfälle, Felix dann auch gerne mal darstellt, beziehungsweise, wie Felix gerade sagte, bucht euch sonst einfach die Beratung beim Felix. Finde ich mega von euch, dass ihr das so gemacht habt, dass sich das eigentlich jeder leisten kann. Dass es euer Elterngeldrechner kostet normal, sag mal, was kostet das?
Die Software kostet 24,95 im Normalpreis. Mit eurem Rabattcode sind wir bei 19,95.
Genau, und unser Rabattcode heißt Happy Eisprung. Einfach ein Wort, alles klein geschrieben, ist mega. Also für den Preis, diesen Service zu bekommen, das ist einfach grandios. Und auch der Ansatz von euch, dass sich das einfach jeder leisten könnte. Wenn ich jetzt schon das Gefühl habe, ich muss diesen Rechner nutzen, was sollte man sich schon raussuchen an Unterlagen?
Also wenn man jetzt unseren kostenfreien Rechner benutzt, dann sollte man seine Einkommensnachweise, also Gehaltsabrechnungen, am besten einen ganzen Ordner, wo die alle drin sind, wo man die abheftet, mitnehmen. Beziehungsweise wenn man selbstständig ist, eben Gewinnermittlungen und Steuerbescheide. Mehr braucht man für den Elterngeldrechner eigentlich nicht. Bei der Software ist es schon ein bisschen anders, weil da bereitet man ja letzten Endes die Anträge vor. Da braucht man ein bisschen mehr Unterlagen. Also neben den Einkommensnachweisen bräuchte man auch Daten wie zum Beispiel Geburtsdatum, Name des Kindes. Ja, das weiß man meistens noch im Kopf. aber eben auch zum Beispiel so Krankenversicherungsdaten. Bei welcher Krankenkasse bin ich versichert? Wie bin ich dort versichert? Und wo ist deren Sitz? Wie ist die Mitgliedsnummer? All das sind Sachen, die Elterngeldstelle erfragt. Aber im Grunde sind das so die Unterlagen, die man braucht. Auch in den weiteren Stammdaten, das sind alles so Sachen, die man eigentlich weiß. Wie heiße ich? Wo bin ich geboren? Wann bin ich geboren? Steueridentifikationsnummer, die weiß nicht jeder von sich. Da müsste man auf die Gehaltsabrechnungen schauen oder im Steuerbescheid. So, das sind ein paar Sachen, die man da parat haben sollte. Aber man kann in der Software auch jederzeit praktisch abbrechen. Und die Eingabedaten sind dann gespeichert und man kann jederzeit später da sich wieder einloggen und gut ist.
Ja, guter Hinweis. Wollte ich gerade noch fragen, wie das ist, ob man dann wieder von neu anfangen muss. Nein, wird dann abgespeichert.
Ja, wir löschen auch nicht einfach wie bei Elterngeld Digital die Daten nach einer gewissen Zeit und man muss dann nach der Geburt alles wieder neu eintragen. Nee, aber also so ist das. Und wenn man die Daten gelöscht haben will, dann reicht es einfach, uns eine E-Mail an Support zu schreiben. Dann ist das ganze Konto ruckzuck gelöscht, kein Problem.
Prima, gut. Das war die Software, hatten wir jetzt, glaube ich, schon gesagt. Günstiger Prüfung kann man damit machen. Zuwehrdienstrechner hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt. Wie du auch schon sagtest, ihr habt super viele Artikel bei euch auf der Seite, wo man sich durchlesen kann, plus euren YouTube-Kanal. Die packe ich natürlich hier auch alles in die Shownotes einmal rein, damit man das mit einem Klick auch findet. Ja, ich finde eure Seite, wie es aufgebaut ist, wirklich sehr elternfreundlich. Und genau, wir hatten jetzt schon erwähnt, dass da ja auch ein paar Änderungen anstehen. Sag mal, wie ist da gerade so der Stand? Wann soll das ungefähr geändert werden?
Also wir sind im Gesetzgebungsverfahren. Die zweite, dritte Lesung des Bundestages ist bereits durch. Es wird jetzt gerade praktisch für den Bundesrat vorgelegt, zur zweiten Runde dort. Es ist relativ wahrscheinlich, dass das nur noch eine Formalie ist und dann vom Bundespräsidenten, wie das eben so ist, dann verabschiedet wird und dann veröffentlicht wird. Und wenn das so kommt, dann gelten die neuen Regelungen der Elterngeldreform 2021 zum 1.9.21. Das heißt, alle Eltern sind davon betroffen, deren Kinder nach dem 31.8.21 geboren wurden. Das heißt, alle, die jetzt schwanger sind, sind vielleicht davon betroffen, die den Podcast später hören, vielleicht schon. Also es kommt wirklich auf diesen Stichtag drauf an. Das ist so, ist meistens beim Elterngeldrecht so. Hintergrund ist einfach, dass man die Länder Zeit brauchen, das umzusetzen in deren Software und die Antragsformulare anzupassen. Das wird nämlich nicht unbedingt einfacher, sondern nochmal komplexer. Ja. So, deswegen, man braucht einfach ein bisschen Zeit für diese neuen Regelungen, ja. Da haben wir aber auch einen Artikel dazu auf unserer Website mit allen Änderungen. Und genau.
Genau, günstiger Prüfung, Ausklammerungstatbestände, Partnerschaftsbonusmonate. Mhm. Aber da cutten wir jetzt erstmal, damit wir jetzt hier nicht die komplette Verwirrung anstiften, sondern wir haben uns schon dazu geeinigt, dass wir, wenn das tatsächlich durch ist und dann auch per Gesetz rauskommt, dass wir dazu dann nochmal eine Folge aufnehmen, sodass es dann für die dann auch betrifft, die Baby dann auch da haben. Jetzt gelten ja noch die anderen Regelungen und dabei bleiben wir jetzt auch erstmal. Gut. Ich weiß nicht. Hast du noch was auf dem Herzen?
Ich kann mich eigentlich nur bedanken für das tolle Gespräch. Ich freue mich, wenn wir uns mal wiedersehen. Ich freue mich auf das Live und bin gespannt auf die Fragen, die kommen. Und ja, ich freue mich, wenn wir Eltern helfen können und wünsche auf jeden Fall allen Zuhörern eine gute Schwangerschaft und auch eine tolle Elternzeit.
Wow, cool. Dankeschön. So, das war's. Und ihr wisst, alles in den Shownotes findet ihr dazu. Und dann sehen wir und hören wir uns bei der nächsten Folge.
Wir freuen uns, dass du auch heute zugehört hast. Wir hoffen, du konntest auch aus dieser Folge interessante Impulse mitnehmen. Gib uns gerne Feedback oder stelle uns weitere Fragen an
frage@happy-eisprung.de oder schau gerne auch in unserer Facebook-Gruppe vorbei. Die heißt Schwangerschaft, natürlich gesund, glücklich wir. Bis zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt Happy Eisprung,
schwanger aus dem Bauch heraus.
Ahoi!